Sebastian, ich habe heute vor, nur durch das Horn der Wahrheit mit dir zu sprechen.
Na, das wird ja eine ganz große Party.
Eine Party! Yeah! Let's go zur Party.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer neuen Folge Star Trek Lower Decks. Es ist die 8. Folge und sie hört auf dem sie hört auf dem schönen Namen Veritas. Ja. Veritas. Wie spricht der Amerikaner das wohl aus? Veritas.
Vielleicht sprechen Sie es doch einfach lateinisch aus und sagen Veritas.
Veritas auf dem lateinischen Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Hallo.
Was sagen dir deine Lateinkenntnisse noch? Was heißt Veritas nochmal?
In vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit. War das nicht so?
Kopfschmerzen heißt es also.
Das ist Kopfschmerzen.
Veritas, die Wahrheit.
Die
nichts
Wahrheit.
Als die Wahrheit. So wahr die Autoren uns helfen.
Bei mir müsste es heute heißen In Servicia Veritas.
Na dann Prost.
Prost.
Ich trinke einen Tee heute.
Ist auch okay. Völlig in Ordnung. Es passt doch besser in die Jahreszeiten. Es ist Herbst geworden. Es ist Herbst in unseren Herzen, aber auch kalendarischer Herbstanfang ist diese Woche gewesen.
Ich trinke äußerst selten Tee. Ich habe heute irgendwie einen Teetag. Ich weiß gar nicht warum.
Das heißt, es ist nicht dein erster Tee?
Nee, ich habe den ganzen Tag sehr, sehr viel Tee getrunken.
Das ist gutes Blasentraining. Es ist ja, wir sind ja auch in einem Alter, wo man über solche Dinge mal offen sprechen kann. Ne?
Wir machen kleinere Pausen, aber da schon schon niemand bei der letzten Folge gemerkt hat, dass wir mehrfach unterbrochen haben.
Allerdings so. Nicht wegen kleiner Blasen.
Dementsprechend ist es auch diesmal kein Problem und niemand wird es merken. Ah, Sebastian, wir sind ja jetzt ganz, ganz knapp nach der letzten Aufnahme. Ne? Ich habe das Gefühl, wir sehen uns jeden Tag gerade.
Ja, und dabei haben wir uns seit Jahren nicht mehr gesehen gefühlt, aber das hören tun wir es zumindest jeden Tag. So, es ist, genau. Wenn wir in dem Rhythmus bleiben, dann wird es schwierig, weil übermorgen ist noch keine neue Folge da. Ne?
Das ist ein Problem.
Ja, das ist ein Problem.
Die meisten Leute haben aber tatsächlich auch nicht so viel Zeit gehabt, um irgendwie zu kommentieren und trotzdem ist einiges angelaufen. Auf unserer Seite discoverypanel.de zur letzten Folge.
Obwohl die Leute keine
much
Zeit hatten.
Much ado about Boimler.
Ja, wir wurden auf mehreren Ebenen mal wieder verbessert.
Naja, aber es wurden auch einfach so irgendwelche Kommentare gemacht, also auch gar nicht Verbesserungen irgendwie.
Ja, auch das ist schön, finde ich, ja.
So, Deus Vigendi hat geschrieben auf discoverypanel.de.
Sollen wir erklären, warum du plötzlich ein Lachen in der Stimme hast, obwohl wir nicht schneiden?
Nein, wir erklären gar nichts mehr.
Ja, ist okay.
Deus Vigendi, er hat eine These zu dieser Bäumler-Luftschleuse-Phasenverschiebung endet plötzlich Nummer.
Ja.
Er sagt, vielleicht heilt die Famir wirklich, weil dieser Planet heilt.
Das fand ich eine ganz spannende Geschichte tatsächlich, ja. Ja, who knows, ne? Also könnte ja sein.
Genau. Also ich fand das super. So.
Ja, also
super Idee.
Er will damit erklären quasi, dass, weil die wahrscheinlich ja während er in der Luftschleuse sind, schon gelandet sind, ne? Weil sonst könnte er ja nicht aus der Luftschleuse rausgepoltert sein und schon auf der Wiese gelandet sein, dass quasi da schon die Kraft des Planeten wirkte.
Ja, genau. Er kritisiert dann natürlich ein bisschen, dass dieses Raumschiff, die Osler, überhaupt landet.
Ja.
Weil normalerweise landen Star Trek-Schiffe ja nicht immer ohne Grund auf dem Planeten,
ja.
Sondern normalerweise würde zumindest ein Shuttle losgeschickt werden oder es wird gebeamt. Und Tau Tau antwortet darauf immer an dieser Stelle, aber ja, das hilft zwar dem Drehbuch, aber mal ganz ehrlich, da sind einige Beam-Unfälle dabei gewesen unter den Freaks, die auf der Osler sind. Und jetzt sagen, okay, und jetzt beamen wir euch runter, ist vielleicht auch ein bisschen unmenschlich. Deswegen war es vielleicht an der Stelle auch eine ganz nette Nummer.
Ja, finde ich tatsächlich auch ein ganz gutes Argument an der Stelle, ja. Ja, aber es ist ein interessanter Gedanke. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil wir wissen ja auch nicht, was die ganze Crew die dann ja auch mit der gleichen Schnellladetechnik gebeamt wurde von Rutherford, was die dann wohl so erlitten hat. Und wir wissen zumindest, in der jetzigen Folge haben sie nicht mehr geleuchtet.
Sie haben ja auch in dem Epilog der letzten Folge nicht mehr geleuchtet, als sie da in dieser Bar saßen.
Stimmt, du hast recht, ja.
Es muss relativ schnell irgendwie behoben worden sein. Aber speaking of Tao Tao, die hat nämlich auch noch selber nochmal kommentiert. Erstmal sagte sie, der Fehler mit Ephraim Cochran, hast du gesagt, lag bei dir und nicht bei mir und ich soll nicht immer alles auf mich beziehen.
Ich finde das schön, wenn du alles auf dich beziehst, also in dem Fall zumindest.
Nee, ich finde das ganz gut, dass ich ab jetzt immer alle Fehler einfach auf dich schieben werde.
Ja, das ist super.
Du hattest von einem Mann gesprochen, der für die Aufnahme des seltsamen Weckers zuständig war.
Ja, einfach mal so. Das war natürlich sexistische Kackscheiße.
Genau, das war deine maskuline Normativität, die in deinem Kopf immer ist. Natürlich war das Heike-Dine Körting, die bis heute ja die drei Fragezeichen-Folgen aufnimmt und die auch den Wecker selber eingeschrien hat.
Auch das hat uns Tau Tau verraten, genau. Sehr, sehr nett, vielen Dank dafür.
Genau. Dann erzählt sie noch was über die Captain's Yacht. Die findet sich auch in den Drehbüchern zu zwei TNG-Folgen, nämlich 1.26 die neutrale Zone und 2.17 das Herz eines Captains, also Samaritan Snare on the Neutral Zone. Mhm. Neutral Zone. Aber es gab da kein Geld für den Bau der Kulissen und dementsprechend wurde das erst für die Enterprise E gebaut, weil in den Filmen einfach mehr Kohle da war.
Jo.
Jo, was sagt sie noch? Die farbigen Streifen zeigen wirklich die Aufgabenbereiche an. Ja, das hat man ja schon vermutet, aber wir wissen noch nicht so richtig, was denn dann ein Kommandoschiff ist. Ne? Da müssen uns noch mal ein bisschen näher erklärt werden.
Und wir wissen auch nicht, woher Tartau das weiß, weil sie schreibt das ja einfach. Sie behauptet das einfach so als die große Instanz, die große Eminenz, das große
Star Trek. Ja, aber das ist sie halt auch.
Man könnte ja fast sagen, sowas wie das Wikipedia von Star Trek.
Trekipedia, ne?
Guter Name, gute Idee, da sollte man irgendwas draus machen.
Genau, irgendwas sollte man draus machen, vielleicht Kekse. Und sie hat dann auch noch gesagt, ein Dankeschön daran, dass ihr euch so beschäftigt habt mit, ist das eine Exklusion von Leuten mit Einschränkungen oder in Anführungszeichen wieder unnormalen Leuten oder sowas. Und da hat ihr unser Diskurs sehr, sehr gut gefallen.
Und das beziehe ich jetzt wieder auf mich in dieser Stelle, ne? Weil ich darauf insistiert habe, dass wir diese Diskussion führen. Das wollte ich jetzt nur mal festhalten, damit ich hier nicht vollständig diskreditiert werde, sondern mich nochmal so, wie es meine Art ist, ganz geschickt in den Mittelpunkt stelle.
Absolutely. So, und Felo ist sehr, sehr stolz, dass er eine neue Rubrik initiiert hat mit seinem kleinen Rant. Für diese Woche haben wir übrigens keinen Rant der Woche. Das kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal sagen. Ja. Außer Sebastian packt nachher noch einen aus.
Ich wüsste von nichts, aber vielleicht rege ich mich ja noch auf, während wir miteinander sprechen.
Genau. Und Felo macht ansonsten ein bisschen Werbung, aber ich weiß gar nicht wofür. Das habe ich irgendwie übersprungen. Ich weiß gar nicht, was er da schreibt. Nee, irgendwas vom Sumpf oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Wie mal, auch ey. Immer.
Ja, völlig egal.
Sebastian, ich glaube, wir haben auch noch ein akustisches Feedback bekommen, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, vom Tim. Und auch der Tim, der geht unter anderem auf das Thema Captain's Yacht nochmal ein.
Hallo liebe Panelisten, nochmal ein kleiner Nachklang zum Thema Captain's Yacht. Die einzige Captain's Yacht, die man im Film oder in der Serie wirklich nur gesehen hat, war in dem dritten TNG-Kinofilm Star Trek der Aufstand, die Captain's Yacht der Enterprise E. Damit flog nämlich die Crew um Captain Picard rund auf den Planeten der Baku, um dort Hilfe zu leisten. Alle anderen Captain's Yachten, alle anderen Schiffe hat man in den Serien oder den Filmen nie gesehen. Auch wenn sie alle Schiffe der Föderation quasi so eine Captain's Yacht hat. Sogar die kleinsten Schiffe, nämlich die Equinox aus Voyager, zum Beispiel eine Captain's Yacht gehabt, also Schiffe der Nova-Klasse, bis hin zu, die Defiant ein eigenes Shuttle in dem Sinne hatte, was man vielleicht sogar als Captain's Yacht bezeichnen möchte. Aber so viel erstmal dazu, nur zu euch zur Information und zu weiteren Spekulationen. Bis dahin, der Tim.
Also er setzt da quasi nochmal an, wo Tau Tau eben aufgehört hat und geht nochmal ein bisschen in die Tiefe. Finde ich ganz spannend, weil das habe ich tatsächlich auf dem Schirm gehabt, dass die da auf den Planeten fliegen mit der Captain's Yacht. Das muss ich mir nochmal anschauen. Also weiß auch gar nicht, ob das irgendwie thematisiert wird oder ob man das dann einfach nur sieht. Habe ich nicht mehr so ganz im Kopf.
Ja, wir müssen ja immer wieder mal darauf verweisen, dass wir nicht so Experten für die Filme sind. Wobei das mittlerweile, glaube ich, die meisten HörerInnen verstanden haben. Und wenn ich mir das angucke, was da auf Twitter abgegangen ist, dann bin ich weiterhin großer Fan. Der liebe Chrysomelis, ich würde sagen, ein Hörer der ersten Stunde, hat uns eine kleine Antwort geschrieben. Was heißt eine kleine Antwort? Er hat uns mal eine kurze Nachhilfestunde gegeben in einem riesigen Thread. Und dieser riesige Thread beschäftigt sich damit, was denn die Filme so beinhalten.
Quasi eine kleine Orientierungshilfe, das 1x1 der Star Trek-Filme.
Genau, ich fange mal kurz an, das zu zitieren. Und wir werden das dann immer mal wieder vielleicht zu Rate ziehen. Vielleicht auch in dieser Folge. Ich suche mir mal gerade eins aus, was in dieser Folge nicht vorkommt. Das ist gar nicht mal so einfach, glaube ich. sagen wir einer dieser JJ-Track-Filme. Die kommen, glaube ich, eher nicht vor. Die beschreibt er ganz schnell mit JJ-Track mit Beastie Boys ist der erste. Der zweite ist JJ-Track mit Benedict Cumberbatch. Und der dritte ist noch mehr JJ-Track mit anderem Regisseur. Ja, aber die alten Filme beschreibt er tatsächlich mit ein paar Worten noch mehr. Aber da werden wir wahrscheinlich in dieser Folge öfter mal drauf zurückkommen.
Es ist eine Folge voller Anspielungen, also es sind ja eh immer Folgen voller Anspielungen, aber du hast schon angekündigt, du wirst heute stundenlange Monologe halten über all das, was du gesehen hast, was wir möglicherweise nicht gesehen haben. Und ich bin schon gespannt, weil ich habe diesmal tatsächlich das Gefühl, ich habe relativ viel mitgeschnitten von den Sachen, die da so angespielt wurden, aber vielleicht auch, weil die Anspielungen so mannigfaltig waren, dass ein paar Treffer für mich auch bei waren.
Es war dieses Mal wirklich unfassbar viel und ich muss sagen, wir haben ja jetzt Freitagabend, das heißt, so viele Reviews konnte ich noch gar nicht lesen tatsächlich, weil auch ganz viele noch nicht erschienen sind, aber ich habe selbst in den paar, die ich gelesen habe, schon so viel gefunden und habe auch noch ein paar eigene Sachen sogar diesmal gefunden. Das passiert mir auch selten. Das ist wirklich großartig. Eben habe ich schon mal kurz dem lieben Jörg Hillebrand geschrieben, der gerade schon wieder die Folge auseinanderpflückte und auch eine Liste von Raumschifftypen an dieser Stelle machte. Und da war ich ein bisschen verärgert fast, weil ich gedacht habe, okay, jetzt suche ich mir die hier alle raus, was ist hier für Raumschiffe rumstehen. Und was macht Jörg? Der schreibt hier wieder eine große Liste von irgendwelchen Raumschiffen. Was exakt dieselbe Liste war, die ich schon entworfen habe. Naja, mit so ein paar Änderungen. So. Aber manchmal, also ich brauche mir die Arbeit im Prinzip nicht zu machen, weil es da so ein paar Leute gibt, die unfassbar viel Arbeit machen, aber wenn wir dann halt so früh aufnehmen, dann versuche ich mir diese Arbeit zu machen und dann bin ich mal ein bisschen verärgert, wenn die anderen sich die Arbeit auch machen und dann noch vor unserem Erscheinungsdatum das auch releasen.
Aber wir freuen uns trotzdem. Wir freuen uns trotzdem darüber, ich glaube, ich kann da für euch mitsprechen, wir freuen uns trotzdem darüber, wenn du dir die Mühe machst und all diese kleinen Anspielungen rausarbeitest und umso mehr kommen sie jetzt quasi in dieser Folge von Herzen und aus deinem Hirn, das ist doch schön.
Ja, deswegen sage ich, wir müssen einfach demnächst wieder ein bisschen später aufnehmen. Dann kann ich einfach bei den anderen wieder abschreiben. So.
Okay,
gut. Was die anderen aber nicht machen, ist immer etwas über das Team hinter der Folge rauszufinden. Das muss ich schon sagen. Ne? Da bin ich so, das ist so mein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe nämlich wieder eine kleine Geschichte mitgebracht, lieber Sebastian.
Das kleine Star Trek Schnüffelschwein, wollte ich gerade sagen. Trüffelschwein.
Schnüffelschwein klingt viel, viel süßer als Trüffelschwein.
Das kleine Star Trek Schnüffelschweinchen hat wieder zugeschlagen.
Ein Schnüffelschwein klingt auch wie eine Comicfigur, die Felo zeichnen könnte. Lieber Felo, du weißt, was du zu tun hast. Das Schnüffelschwein, das Star Trek Schnüffelschwein, bitte.
Ja, das könnte doch so ein kleiner, lustiger Avatar sein, so ein grinsender oder so ein schöner mit so kleinen, süßen Armen.
Einfach ein pures Schwein, das einfach nur menschliche Arme hat und einfach irgendwie Augen und einen Mund. Das würde eigentlich schon reichen.
Ja, das stand ja früher mal beim Döner, ne?
Mit dem Döner stand sicherlich nicht pures Schwein, so viel kann ich mal sagen. So, der Autor dieser Folge, der ist nämlich Garrick Bernard. Und Garrick Bernard ist Schauspieler, Stand-Up-Comedian und Autor. Der ist nämlich neben seiner Tätigkeit bei Lower Decks, ist er Staffwriter bei Solar Opposites, welche ebenfalls eine Serie von Mike McMahon ist, die dieses Jahr bei Hulu angelaufen ist. Mhm. Also auch so eine animierte Serie, die quasi von den Machern von Rick and Morty ist. Mhm. Also Mike McMahon und dem anderen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Mhm. Und da geht es um eine geflüchtete Alien-Familie, die in Westamerika emigriert und da jetzt ein neues Leben starten möchte.
Mhm. Klingt abgefahren.
Ja, könnte man sich auch mal ansehen. Wobei, ich weiß nicht, ob sie schon in Deutschland läuft. Hulu gibt es hier, glaube ich, nicht, oder?
Nee, ich meine auch nicht, genau.
Aber es gibt einen Hulu-Channel, glaube ich, bei Amazon. Da müssen wir mal wirklich mal gucken. Ja, aber eine kleine Geschichte über Garrick Bernard. Wie gesagt, der ist Multitalent, ne? Autor, Schauspieler, Stand-Up-Comedian. Außerdem unterrichtet der am örtlichen Community College.
Hä?
Das ist sehr, sehr witzig. Also ich weiß nicht genau, was er da tatsächlich macht. Aber es wirkt so ein bisschen wie, ja, englische Literatur oder Kulturgeschichte oder was auch immer. Aha. Auf jeden Fall hat er, und das freut dich jetzt wirklich, ich habe jetzt einen ganz tollen Instagram-Post von ihm gefunden, mhm, und er schreibt da drunter, heutzutage ist das Einzige, was mir Freude macht, Majora's Mask als Literatur am örtlichen Community College zu unterrichten.
Wie geil ist das denn? Wie macht man das denn? Das ist ja mega. Also es geht um den vielleicht besten Teil der Videospielreihe von Nintendo, The Legend of Zelda. Gibt's da so ein Storybook oder sowas? Also,
ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es auch einfach nur darum, dass die Story an sich schon Literatur ist, mhm, und Literatur dementsprechend nicht geschrieben sein muss, sondern eben auch flexibel in einem Computerspiel erzählt werden darf.
Also du hast völlig recht, das gefällt mir extrem gut. Das finde ich richtig geil.
Er schreibt zu diesem Instagram-Post dann noch, Moment, jetzt habe ich hier gerade zu lang gelabert und mein Monitor ist ausgegangen. Er schreibt, aber wann werde ich es auf die nächste Stufe bringen? Wann werde ich den Moxie haben, der sich auf einen Stuhl setzt und rückwärts darauf sitzt? Pff, wen veräpple ich? Das ist nur was für festangestellte Professoren. Moxie scheint irgendein Tier aus dieser Majora's Mask zu sein, oder? Irgendwas mit Zelda.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist einer von diesen Rückwärtsgehwesen, aber das kann ich jetzt mal versuchen herauszufinden.
Ja, würde passen, ne? Er sagt, der sich auf den Stuhl setzt und rückwärts darauf sitzt. Ja. Das passt schon.
Hm. Aber ihr wisst das sowieso besser. Also insofern. Genau, schreibt uns das mal, genau.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Empfehlung, sich Garrick Bernards Instagram-Account mal anzugucken. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr sympathischer Typ. Der hat, also ich habe da direkt am Donnerstag reingeguckt, als ich gesehen habe, dass er die Folge geschrieben hat.
Ja.
Und da hatte er gerade eine Story in seiner Instagram-Story, wie er halt mit seiner ganzen Familie, natürlich nicht mit mehr Leuten, weil LA und ja, Corona ist gerade auch nicht so schön. Da hat er gerade mit seiner Familie die Folge geguckt und die haben dann angehalten, als sein Name da stand, und dann haben sie alle extrem gefeiert und er hat sich gefeiert, dass er als Autor unter einer Star Trek-Folge steht. Und das war sehr, sehr sympathisch, wirklich.
Sehr schön, ja. Gefällt mir auch.
Ja, das war Garrick Bernard, der
Danke
Autor.
Danke für diese Geschichte, ja.
Gerne, gerne. Und der Regisseur ist Kim Arndt. Zu dem müssen wir nicht mehr so viel sagen. Das ist sein dritter Regieeintrag nach Envoys und Cupid's Errant Arrow. Und das waren ja für mich die bisher besten Folgen, denke ich so. Ne? Envoys und Cupid's Errant Arrow.
Hm. Ja, da müssen wir dann nach dieser Folge auch nochmal drüber sprechen, wenn wir da irgendwie eine Rangfolge festlegen wollen würden, wie die vielleicht aussehen könnte.
Ja. Genau, das ist bei der achten Folge jetzt, glaube ich, schwierig, in eine Rangfolge zu basteln. Ne? Aber wir können ja sagen, ob sie zu den besseren oder zu den schlechteren Folgen gehört.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber natürlich erst nachdem wir in der bekannten, knappen Art und Weise kurz über den Inhalt dieser Folge sprechen.
Es wird dieses Mal wirklich schwierig. Was ich aber schon mal sagen kann, sind zwei, was ich aufführen kann, sind zwei tolle Gaststars.
Ja, diesmal. Ja.
Der erste ist der Sprecher dieses Aliens Clare,
ja,
ne, das, also der die meiste Zeit dieses Verhör quasi macht. Mhm. Ne? Das ist Kurtwood Smith. Und Kurtwood Smith ist ein ganz, ganz bekannter Schauspieler, der auch eine große Star Trek-Erfahrung hat. Smith kennt man vor allen Dingen aus Robocop.
Mhm.
Ne? Da ist er der Bösewicht. Aber aha, in Star Trek in Star Trek-Hausen quasi, ist er bekannt aus Star Trek 6, Undiscovered Country, ne, das unentdeckte Land. Da spielt er den Präsidenten der Vereinigten Föderation. So. Und das ist der Präsident, der Kirk und McCoy wegen des Mordes an Kanzler Grokon vor Gericht stellt.
Ach, lustig, okay.
Beziehungsweise der sagt, ne, dass die vor Gericht stehen müssen. So.
Ich finde es immer ganz, ganz spannend, also wahrscheinlich werden wir es nicht herausfinden, aber wie da so die Hintergrundgeschichten sind, ne? Also ob die da irgendwie dann ihre Star Trek-Schauspielerkartei aufmachen und denken, ja, es wäre doch ganz cool, wenn wir den mal anrufen und vielleicht hat der ja Bock oder läuft der dann irgendwie.
Ja, ich glaube schon, dass Mike McMahon sich die Rollen anguckt, ne, die er da so vergibt. Und dann guckt er natürlich, ob diese Rollen irgendwie mit etwas besetzt werden können, was mit diesen Rollen zu tun hat. Und das ist hier bei Star Trek 6 ganz klar der Fall.
Ja, ne? Klar. Ja.
Deswegen hat er sich wahrscheinlich Gertrude Smith ausgesucht. Lustig. Den kennt man in Deutschland auch noch aus die wilden 70er sehr bekannt. Da spielt er den Vater.
Ah, mehr habe ich irgendwann mal gesehen, aber nie so richtig.
Okay, dann zuletzt noch aus Club der Toten Dichter. Da spielt er den Vater, auch den Vater. Also, den Vater, der diese Familientragödie da auslöst.
Ja, habe ich natürlich gesehen, aber auch das ist schon lange her. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt ein Bild vor Augen. Ich werd den Menschen gleich mal googeln.
Das ist der Vater von dem, der bei Dr. House den Wilson gespielt hat.
Aha.
Der spielt ja bei Club der Toten Dichter diesen Jungen, der eigentlich gerne Dichter wäre.
Mhm. Es ist aber, das wiederum ist ein anderer Wilson als der Wilson aus Hör mal, wer da hämmert.
Ja, das ist ein ganz anderer Wilson. Aber bei Dr. House, der Wilson, das ist ja quasi so, ja, das ist ja das, was Watson für Sherlock Holmes ist Wilson für Dr. House. Ne? Ah. Also das ist ja immer alles so ein bisschen Sherlock Holmes-Metapher bei Dr. House.
Bei Dr. House bin ich tatsächlich auch nicht so deep into gewesen, deswegen, aber.
Ach, ganz, ganz tolle Serie. Habe ich, glaube ich, zwei, dreimal komplett durchgeguckt, weil ich es so gut finde.
Okay, cool.
Großer Fan. Ja, und der andere Gast da hat mir tatsächlich noch ein bisschen das Herz erwärmt, noch ein bisschen mehr.
Mhm.
Das war nämlich Kenneth Mitchell.
Mhm.
Kenneth Mitchell kennen wir aus Discovery. Der hat die Klingonen Kol Shah und Tenavik gespielt, ne? Also den. Er hat quasi dann nachher noch seinen eigenen Sohn. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Tenavik ist ja der Sohn von Tyler und Lorel, genau.
Ja.
Ja. Und der spricht hier nicht nur den insektenähnlichen Captain da, der heißt laut Credits Seartave.
Okay.
Sondern er spielt auch noch eine Wache der Föderation und eine Wache der Romulaner.
So. Schön.
Beziehungsweise Vulkanier, könnten wir wahrscheinlich eher sagen. Kenneth Mitchell, also das hat mir deswegen auch das Herz so ein bisschen erwärmt, weil wir ihn ja nur noch selten als Schauspieler sehen werden. Der ist an ALS erkrankt und sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Umso schöner finde ich die Nachricht vor ein paar Wochen, dass er in Staffel 3 von Discovery nochmal als Mensch zurückkommt
und
da mitspielt.
Cool, okay.
Und eben habe ich wirklich nochmal eine Nachricht auf Twitter gelesen, die mir so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben hat. Da hat Kenneth Mitchell nämlich mal geschrieben, dass er sich total freut, jetzt diese Folge zu sehen, weil die Arbeiten an Veritas tatsächlich für ihn eine so schöne Erinnerung sind, weil es das letzte Mal war, dass er ohne Hilfe gehen konnte.
Ah, oh, okay. Ah, es ist eine beschissene Krankheit, ja.
ALS ist richtig fies, ja. Aber umso schöner, dass Kenneth Mitchell hier noch eben diese Momente sammeln kann, in denen er offensichtlich, also er ist offensichtlich noch geistig völlig klar. Es ist ja bei ALS, glaube ich, auch nicht immer der Fall, ne? Weil
soweit ich weiß schon. Nerven. Ja, also ja? Also soweit ich weiß schon. Also ich hatte einen Fall in der Verwandtschaft und da war es so, dass einfach immer mehr motorische Funktionen flöten gingen. Ne? Also
okay.
Ne, fing an dann auch so mit Laufen und ja, es ging dann halt, also bis der ganze Körper eigentlich quasi gelähmt ist. Und ich glaube, es ist dann auch relativ normal, dass du dann halt irgendwann an Muskelversagen von wichtigen Dingen, also weiß ich nicht, Herzmuskelversagen oder nicht mehr atmen kannst oder sowas, dann daran stirbst du dann halt, weil ich weiß nicht genau, was die Krankheit mit Muskeln tut, aber ich glaube, das hat irgendwas mit Nervenbahnen zu tun, die dann irgendwie nicht mehr funktionieren und dann auch diese Muskeln nicht mehr ansteuern können oder sowas.
Also, und ich dachte, da gibt es dann irgendwann auch neurologische Schäden von.
Soweit ich weiß nicht, aber ich bin ja jetzt auch nicht der Experte.
Ja, keine Ahnung. Es scheint ihm zu gefallen, dass er sich an die Zeiten erinnern kann, an denen er wirklich diese motorischen Schäden noch nicht in dem Ausmaße hatte. Mhm. Und das freut mich dann für Kenneth Mitchell doch sehr. Weil den haben wir ja mal auf den Bühnen gesehen. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, wo es war.
Ja.
Ich glaube auf FedCon. Ne?
Ja, ich glaube auch. Ja.
und er wirkte sehr, sehr sympathisch.
Indeed.
Ja. Ja, oder war es auf der Federation, auf der...
Ich glaube, es war auf der Destination Star Trek. Destination Star Trek. Heißt sie so? Ja.
Ja. Gut, das zu den Gaststars. Bist du bereit? Weniger. Sollen wir in die Folge gehen?
Ja, okay. Wenn du möchtest.
Ja?
Okay. Wir haben ja einen Gast da ausgelassen, ne? Aber gut, das können wir auch bei
Ach du meinst, ja. Ja gut, aber das ist ein Gast da, der jetzt nicht eine Rolle spielt, die er noch nie gesprochen hätte.
Das stimmt allerdings.
Cool, sprechen wir gleich mal drüber.
Wir
starten hier im Orbit von Ketuevon Prime. Mhm. Keine Ahnung, diesen Planeten kennen wir nicht.
Nee. So, ne?
Die Gebäude sehen auch wie Marta-Pfähle aus, mit Spikes an der Seite, so ein bisschen. Und vor dem Gebäude, um das es offensichtlich geht, ist dir da was aufgefallen?
Nee. Also ich habe tatsächlich irgendwie, das Einzige, was ich überlegt habe, ist, warum dieser Planet so heißt und was das mit den Klingonen zu tun hat, weil alles so klingonisch aussah, aber nee.
Ich habe da in diesem Moment irgendwie zu gut hingeguckt, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe mich in dem Moment gedacht, Moment, haben wir da eine Stephen King-Anspielung? Mhm. Weil vor diesem Gebäude hängt ein kleiner roter Ballon.
Hä? Habe ich nicht gesehen.
Und ich habe halt gedacht, ja, Moment, also geht das jetzt in Richtung S oder so?
Genau, ne? Ja.
Oder, und das habe ich mir wirklich in diesem Moment, ich habe mir wirklich in diesem Moment die Frage gestellt, oder ist da gerade eine Party?
Es war natürlich eine sehr aufmerksame Beobachtung und die hätte dich natürlich auch fies spoilen können, aber gut, da kommst du ja auch selbst genau. Wenn du denkst, hey, ist da eine Party, dann das hast du im nächsten Moment ja wieder verdrängt.
Genau, das habe ich wieder verdrängt in diesem Moment. Aber in dem Moment war ich dann wirklich tatsächlich mal ziemlich schlau, um das dann sofort wieder zu vergessen.
Ja, ist doch super.
Ja. Unsere Ensigns werden da gerade in eine Art Zelle geworfen und keiner von ihnen hat eine Ahnung, warum sie überhaupt da sind. Ne? Bäumler gerät kurz in Panik, weil er seinen Töpferkurs wahrscheinlich verpassen wird.
Ja.
Und whatever. Und Tandy überlegt sich, ob sie vielleicht zu viel Eiscreme repliziert hat.
Ja.
Sie liebt offensichtlich Eiscreme.
Ist auch ein schöner Moment. Und dann sagt, ich weiß gar nicht, Mariner oder sowas, ja, aber auch die Führungscrew ist hier. Und dann sagt Tandy ja, oh Gott, vielleicht haben sie auch zu viel Eiscreme gegessen.
Ja, wir werden, glaube ich, in dieser Folge viele Witze wiederholen, weil einfach auch ziemlich gute Kracher dabei waren.
Ja, auf jeden Fall.
Mariner spielt das Ganze auch wieder herunter so und sagt so, ja, komm, jetzt mal abwarten, was hier passiert. Ne? Und dann plötzlich die Plattform, auf der sie offensichtlich gerade stehen, steigt an.
Und immer noch habe ich gedacht, hä, Moment mal, das ist doch irgendwie alles so klingonisch.
Ja, es wirkte alles sehr, sehr klingonisch.
Ja.
Das hat natürlich auch einen Grund. Und dazu kommen wir jetzt, denn nach dem Intro gehen wir genau in diese Szene wieder rein. Die Plattform steigt nämlich bis in eine riesige Halle und rundherum sind Aliens, die quasi sowas wie ein Hacker singen und klopfen und dabei die Trommel schlagen. Ne? So. Und Rutherford beschreibt später in der Folge, also ganz am Ende quasi, beschreibt er diese Einstellung als Alien Trial 101. Und das ist halt ein Verweis darauf, also Hebebühne bis zu diesen hohen Nischen, schreiende Außerirdischen rundherum und ein Schlag von einem gruseligen Hammer, das ist alles ein Verweis auf den Prozess von Kirk und McCoy auf der klingonischen Heimatwelt in Star Trek 6 in Undiscovered Country, das unentdeckte Land.
Ja.
So. Der Hammer... in Undiscovered Country war nicht wie ein Schädel geformt, aber der Typ, der ihn in dem Film geschlagen hat, hatte da so eine Metallklaue. Ne? Mhm. Das heißt, das ist so der einzige leichte Unterschied, aber im Endeffekt war das ganz, ganz klar das Setting von Star Trek 6. Und dementsprechend ist klar, dass dich das so ein bisschen an die Klingonen erinnert. Ne?
Mhm.
So,
ja, stimmt.
Das war halt ein klingonisches Ding.
Ja. So, ne? Und auch erinnern soll dann offensichtlich.
Ja, genau. Rutherford entdeckt dann die Higher-Decker. Die schweben in irgendeinem Lichtstrahl an der Seite.
Und schauen alle recht unbeteiligt. Ne? Offensichtlich sind die da jetzt irgendwie nicht dazu fähig, wirklich viel zu tun.
Es wirkt sehr paralysiert.
Ne? Ja.
Mariner vermutet, dass sie vor Gericht gestellt werden.
Ja, was?
Während die sich da.
Genau. Die Vermutung liegt ja irgendwie nahe. Ne?
Ja. Und während die da so ein bisschen quatschen, schlägt Clar, einer der Eingeborenen des Planeten, einen Hammer und verkündet dem Raum, dass Mariner, Bäumler, Tandy und Rutherford hereingebracht werden, um Zeugnis über die leitenden Angestellten der USS Cerritos zu geben.
Oh oh.
Wichtige Frage von Mariner. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zeugen sein und einfach nur rumstehen und gucken?
Keiner.
Es gibt keinen.
Ja. So.
Ja, aber sie sollen nicht reden, sie dürfen nur durch das Horn der Wahrheit sprechen in diesem Raum. Und offensichtlich kann man auch nur die Wahrheit sagen, wenn man da durchspricht. Zumindest sagt Clara das. Das wird aber quasi im selben Moment widerlegt, als Rutherford dadurch sagt, happy to be here.
Ja.
So. Oh, schöner Moment, also, ja. Das Ding funktioniert offensichtlich nicht.
Ja.
Gut, aber Clara ruft dann die erste in den Zeugenstand, das ist Mariner, und dieser von der Begegnung mit dem Klicket-Schiff Twirk bei Sternzeit 578.18.4 erzählen. Da war sie nämlich auf der Brücke.
Findet sie nicht so richtig geil, aber macht sie dann doch.
Genau. Fängt aber nicht auf der Brücke an, sondern sie fängt in der Werkstatt, in der Repair Bay an. Da reparieren die Ensigns gerade ein Shuttle. Und dabei streiten sich darüber, wer der größte Badass in der Geschichte von Star Trek ist. Also sie sagen nicht in der Geschichte von Star Trek, aber sie meinen in der Geschichte von Star Trek. Ne?
Und ja, mir war klar, dass es da losgehen wird mit dir.
Ja, was sagst du denn da jetzt dazu? Also gerne, du kannst gerne sofort auf die Diskussion Bezug nehmen, aber du kannst auch gerne mal selber sagen, was würdest du denn sagen, wer ist der größte Badass in der Geschichte?
Also unabhängig von den Menschen, die sie da vorgeschlagen haben.
Von mir aus?
Das ist gar keine so einfache Frage, ne? Der größte Badass. Naja, irgendwie landet man da schon auch gerne mal bei Q, ne?
Ist Q Badass?
Ja, irgendwie schon.
Ist doch so ein Trickster-Typ.
Findest du nicht cool? Ist der, also ich meine, ja.
Aber was ist Badass? Badass ist doch, wenn jemand quasi auch alles riskiert, weil er das Gefühl hat, dass er es auf jeden Fall schafft. So, obwohl das aber trotzdem riskant ist. Und Q macht nie irgendwas Riskantes für sich. Also ja, doch, macht er vielleicht nachher, wenn er
Mensch
kurzzeitig
ist.
Seine Kräfte verliert. Ja. So, aber ja.
Also, ja. Ja, gut, wenn du es so sagst, naja gut, dann kommt man vielleicht auch um Michael nicht so vollständig drumherum, aber vielleicht
ja.
Ist sie ja, ne, also sie ist schon ein Badass dann in der Beziehung, ne? Naja, und Kirk am Ende natürlich sowieso, ne?
Ja. Ich finde aber auf jeden Fall diese Debatte halt ganz lustig, weil ich finde, man kommt auch relativ schnell auf Khan. Ne?
Klar,
Also, weil Khan ist ja tatsächlich so ein Badass-Charakter irgendwie. Und es ist deswegen lustig, weil Mariner ja sagt, ja, aber du redest von einem Typen, den noch nie jemand gehört hat, ne? Mhm. Roga Dana.
Mhm.
So. Also, natürlich musste auch ich erstmal googeln, wer denn eigentlich Roga Dana ist.
Ich habe es nicht getan, weil ich wusste, du wirst es mir erzählen.
Dritte Staffel TNG, Folge The Hunted, die Verfemten. Auf Deutsch. Sehr seltsamer
Titel. Was für ein Titel, ey.
Ja, und dass Roger Dana so ein Aufstandsanführer. Ich weiß noch, dass der Chef auf dem Planeten, der wurde gespielt von James Cromwell, meine ich.
Ah,
der okay. Später auch hier in First Contact den Cochrane gespielt hat.
Ich sag nicht, wie er heißt mit Vornamen.
Saffron. Nicht Ephraim. Das muss ich aber noch mal kurz gucken. Ich glaube, der wurde von dem gespielt. Ich meine, dass James Cromwell da diese erste Rolle in Star Trek hatte. Ja, Premierminister Nyrok, genau.
Ein großartiger Schauspieler, ich sehe den sehr gerne.
Ja, ich auch, tatsächlich. Aber der ist auch schon alt, ne?
Der war ja damals schon alt.
Der ist 40 geboren, der ist jetzt 80.
Ja, wundert mich nicht weiter.
Genau, also Premierminister Nyrok spielt eher in die Verfemten, genau. Ja, und Roger Dana war da eben so ein Aufstandsführer, der auch Picard kurzzeitig eben in Verlegenheit gebracht hat, weil er ihn überlistet hat. So, und das sagt Bäumler ja auch. Ne? Mhm. Nur, das ist halt wirklich ein Typ, von dem noch niemand gehört hat. Im Gegensatz zu Khan, der der absolute Superstar in Star Trek ist. Also wenn man auf einen der größten Bösewichter kommt, dann kommt man, also die meisten kennen ja dann irgendwie doch die Filme so. Und dann kommst du auf Khan.
Ja, ja, klar. Ne? Ja.
Oder vielleicht noch die Borg-Queen. Ne?
Ja, aber die ist kein Badass.
Nee, genau. Und die Star Trek dann noch kennen, also die richtig Star Trek kennen, kommen auf Gul Dukat. Aber ja. Aber Mariner hat dann schon irgendwie diese Perspektive, die halt Allgemeinwissen wäre, ne, und sagt dann ja, also Khan, ganz im Ernst, ne? Also genetisch veränderter Superschurke, der war in Space Seed, ne? Also das zitiert ja sogar den Titel der TOS-Episode, in der zum ersten Mal aufgetaucht ist, ne? Space Seed, der schlafende Tiger. Ja, und Tandy macht dann noch einen Hinweis, ach Khan, das ist der mit der dicken, dicken Brust. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner, deeper Hinweis. Mhm. Also es gab diesen urbanen Mythos, dass Ricardo Montalban während der Dreharbeiten zu Zorn des Khans eine Brustprothese Prothese getragen hat, weil er so eine tierisch aufgepumpte Brust hat. Ne?
Geil. So.
Aber es, also mehrere Leute, auch Nicolas Meyer selber, der ja damals Regie geführt hat, haben gesagt, nein, das ist zu 100% Ricardo Montalbans Brust. So.
Sehr geil. Ja. Ja, aber das ist natürlich das ist wieder ein sehr schöner, deeper Verweis. Gefällt mir gut. Ja.
Sehr, sehr schöne Debatte auf jeden Fall. Klassische Star Trek-Debatte, ne? Wer war der größte Badass in der Geschichte von Star Trek? So, Tandy führt das jetzt nicht mehr weiter, die muss aufs Klo. Geht dann kurz raus und kommt sofort wieder und sagt, Leute, ist roter Alarm, ne?
Also das ist ja schon witzig, aber bevor wir auf diese skurrile Szene zu sprechen kommen, haben wir eigentlich jemals jemanden in Star Trek irgendwann aufs Klo gehen sehen? Also mal abgesehen von Discovery und den zwei Strahlen?
Ich glaube nicht. Zumindest hat es keiner gesagt, so ich muss mal kurz aufs Klo.
Oder? Das passiert eigentlich nicht im 24. oder.
Wir haben ja ein Klo gesehen, wenn du dich daran erinnerst. Weißt du das noch?
Wir haben Klo gesehen?
Ja.
Letztlich?
Nee, schon länger her. Als wir die Lieblingsfolge Q Who besprochen haben.
Da gibt es ein Klo?
Ja. Wenn die Borg nämlich dieses Stück aus der Enterprise rausschneiden und dann so rausziehen durch den Traktorstrahl, dann sieht man da drin ein Klo.
Echt geil. Ja. Das erinnere ich mich nicht mehr dran. Also es gibt Klos, das ist schon eine gute Nachricht.
Nur in der remasterten Fassung. Ja, das ist wirklich eine gute Nachricht, dass es Klos gibt auf der Enterprise. Ne? Und dann nicht irgendwie die Exkremente aus dem Körper gebeamt werden oder sowas, finde ich auch ein bisschen komisch.
Ja, könnte man sich aber vorstellen. Wäre vielleicht auch ein ganz praktischer Prozess, was die Verwertung dieser ganzen Sachen angeht, ne? Also man muss ja irgendwas mit dem Zeug machen. Was macht die Enterprise D wohl mit diesen ganzen Exkrementen?
Ich schätze mal, das wird zu Energie gemacht und dann nachher in den Replikator und dann essen die das.
Whatever. Oh man.
Der rote Alarm war nicht zu hören, denn Rutherford hat ihn letztens erst repariert in der Repair Bay. Ja.
Repariert. Ich habe Anführungszeichen gemacht.
Genau. Ja, und Mariner und Bäumler sind dann kurz sauer, denn die haben eigentlich gerade Brückendienst und deswegen wollen sie sich jetzt schnell bei der Brücke melden. Aber sie wollen natürlich auch Rutherford nicht verpetzen, der ja halt das ordentlich verbockt hat. Und Mariner hat außerdem Angst, zur Erde gebracht zu werden, ne? Wenn sie jetzt ihren Dienst da an der Brücke nicht antreten.
Genau, also als Strafmaßnahme. Da stellen wir vor, wir werden auf die Erde versetzt. Oh mein Gott.
Genau. Da gibt es nichts anderes zu tun, als Wein zu trinken und in Winzereien und Soulfood-Restaurants abzuhängen.
Was vermutlich zwei Anspielungen sind auf Picards Leben auf dem Weingut und Ben Sisko, also Ben Siskos Vater.
Würde ich auch sagen, genau. Guck mal, ich brauch es gar nicht mehr zu nennen, diese Anspielungen. Du kommst schon selber ohne Probleme, kannst du sie raushauen.
Ich sag ja, ne? Ich hatte zwei, drei kurze Momente in der Folge. Die Anspielungen waren so einfach, dass selbst ich sie verstehe.
Erinnerst du dich noch an irgendeine Folge, in der wir das kreolische Restaurant von Ben Siskos Vater gesehen haben?
Nee, also ich erinnere mich, also ich sehe das noch vor mir, ne? Ich sehe auch irgendwie Jake. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr welche. Es waren vermutlich mindestens zwei Folgen, würde ich denken. Aber,
ja, ich glaube, es waren noch ein paar mehr sogar. Ja. Wir haben ja noch diese ganze Geschichte mit das Gesicht im Sand und sowas, mit der dann Prophetin, die Mutter von Ben ist und sowas.
Ah,
aber zum Ersten haben wir es auf jeden Fall in der Doppelfolge gesehen, die ich wirklich das nächste Mal besprechen will, wenn wir irgendwann nochmal Zeit für Lieblingsfolgen haben. Nämlich Homefront und Paradise Lost.
Mhm.
Deutsche Titel, Die Front und das verlorene Paradies. Also diese Doppelfolge will ich unbedingt besprechen, sobald wir wieder Zeit haben für Lieblingsfolgen. Also 2021.
Ja, true story.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Ja. Genau, aber da sehen wir das Restaurant auf jeden Fall in beiden Folgen. Mhm. Ja, und Picards Weinberg, wann sehen wir den?
Ja, zum Beispiel, wie hieß denn die Folge? Das ist auch eine der Lieblingsfolgen, die wir besprochen haben. Hieß die Brothers?
Family.
Family, verdammt. Family, genau. Natürlich heißt die Family, genau. Genau, wo er mit seinem Bruder den Streit beilegt, mehr oder weniger, den er hat. Und
Wo er sich vorher im Weinberg prügelt.
Genau, und dabei seine Existenzängste aufarbeitet.
Genau. Aber natürlich kennen wir ihn auch aus All Good Things, ne? Gestern, heute Morgen, Serienfinale
ja.
von TNG und sehr prominent aus Picard.
Natürlich.
Ja. So, wir schauen uns aber jetzt erstmal an, was auf der Brücke gerade passiert, bevor Mariner und Bäumler da ankommen. Ne? Freeman kommt da nämlich gerade zurückgebeamt, in der Hand eine Karte der neutralen Zone.
Selbst gemalt oder so. Also es sieht wirklich, keine Ahnung, was mit dieser Karte auf sich hat. Und es wird ja leider auch nicht aufgeklärt, was das eigentlich alles soll. Das ist, die ganze Handlung, die ist ja auch völlig abstrus. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema.
Auf jeden Fall. Beim zweiten Gucken habe ich sie besser kapiert. Und da macht die Karte auch Sinn. Wobei ich immer noch glaube, dass, keine Ahnung, die werden ja wohl irgendein Handy haben oder sowas, mit dem man das hätte abfotografieren können.
Ja, sie ist ja auch, irgendwann kommt sie digital vor. Irgendwo ist sie digital irgendwann im Hintergrund. Also irgendwas haben sie damit ja auch gemacht.
Ja, also hoffentlich, weil das die war jetzt nicht besonders ausgearbeitet, habe ich das Gefühl.
Nee, echt nicht.
Die Klickets, diese Alien-Spezies, sind auf jeden Fall schwer wütend deswegen. Ne? Und hier haben wir natürlich den ersten Auftritt von Kenneth Mitchell, der hier den Klickett-Captain spricht. Freeman versucht dem zu versichern, dass dies alles nur Missverständnis ist.
Ne? Ja.
Und unterdessen schleichen sich Mariner und Bäumler ganz langsam auf ihre Posten. Und wieder mal wäre damit Mariners These bewährt, dass die Higher Decks wirklich überhaupt nicht merken, wer da vorne sitzt.
Ja.
Und ob da vorne jemand sitzt.
Genau, die Stühle waren offensichtlich leer bis dahin. Genau. Und niemand bekommt es mit, dass sie sich da hinsetzen. Ja.
Aber jetzt habe ich mir gedacht, das ist ja auch nur so ein bisschen normal. Ne? Eine Überprüfungsnummer für uns. Egal, welche Szene wir uns an welche Szene wir uns auf der Brücke erinnern.
Ja. Ne?
So. Mach mal vor deinem geistigen Auge irgendeine Szene auf irgendeiner Brücke von irgendeinem Schiff. Ne? So.
Ja.
Kannst du mir sagen, wer da alles steht? Du kannst meistens die Führungsoffiziere sagen,
ja, aber natürlich.
Wer da hinten an diesen Kontrollen sitzt oder sowas, das weiß man doch nie.
Ja, selbst ne, bei der Enterprise D, da ist ja Data häufig, sitzt da rechts an der Konsole und also vorne an diesen Swingboards da, ne? Und wenn ich Wesley da später sitzt, links, sitzt da halt auch irgendein random Mensch. So, es sind, ja. Also es tauchen ja immer mal wieder die gleichen Gesichter auf, aber. Keine Ahnung, wer es ist.
Ja. Und sie sind meistens ja sogar sichtbar. Also wir könnten sie kennen.
Ja, total.
Aber
ja.
Das ist echt ein Ding der Aufmerksamkeitssteuerung.
Ja.
Ne? Wir wissen einfach nicht, wer das ist.
Ja. So, ne?
Und dementsprechend können wir das schon irgendwie verstehen.
Ja, damit ist es halt auch ein Spiegel irgendwie. Ne? Es ist ja ein Spiegel, der uns auch ein Stück weit aufgesetzt wird.
Ja, genau. Absolut. Das heißt, Mariner hat zwar recht, was die Führungsoffiziere angeht, aber irgendwie müssen wir die Führungsoffiziere auch verstehen, weil es ist eigentlich völlig egal, wer deren Job macht. So. Bäumler fragt Mariner dann auch noch, wer das denn da ist, ne? Diese Alien-Spezies da, ne?
Ja.
Und Mariner sagt nur, ach, das sind Bug-Aliens, ne? So. Und diese Bug-Aliens, mit denen die Reachers da zu kämpfen hat, sind ja so leicht zu beleidigen,
ja.
Und die haben bestimmte Etikettenregeln, die man offensichtlich nicht so ganz versteht. Und das ist, finde ich, auch so ein kleiner Verweis auf eine TNG-Episode.
Mhm.
Nämlich The Big Goodbye, der große Abschied. Da geht es darum, dass Picard eine Insektenspezies, die Jarada, perfekt begrüßen muss, weil es darum geht, die Beziehung zwischen ihnen und der Föderation wiederherzustellen. Und er weiß nicht genau, ob er diese perfekte Begrüßung überhaupt hinbekommt,
also
weil man da extrem lang trainieren muss.
Klingt nach einer Aufgabe, auf die Picard so richtig Bock hat. Bestimmt noch in einer Gala-Uniform, dann wäre es mit Sahnehäubchen so.
Genau. Und es scheint hier auch wirklich ein Problem zu sein, irgendwie anständig mit denen umzugehen. Und Freeman verzweifelt ja so ein bisschen daran.
Ne? Ja, sie hat ja irgendwie nur gesagt, wir haben's doch nur bedankt. Ja, also wir wollten so erkenntlich zeigen. Was? Ihr wollt euch erkenntlich zeigen? Was? Ja.
Ja, schön. Und weil Freeman jetzt auch keine Ahnung mehr hat, wie sie mit dem Typen umgehen soll, fragt sie Mariner und Bäumler, was die denn eigentlich denken. Ich finde erstmal interessanter Move, ne?
Ja.
Also aber gut, dass die Cerritos ja ein Ausbildungsschiff dann irgendwie doch auch, ne?
Ja, oder es werden im Zweifel, also hast du es so verstanden? Ja, aber ich meine, ja, kann man so sehen, ne? Aber auch auf der Enterprise D zum Beispiel oder ja, eigentlich auch fast überall werden ja dann immer mal ne, die Vorschläge der Menschen, die da sind, eingeholt. So, ne? Also häufig ist dann Data, der dann direkt angesprochen wird, genau. in der D.
Also selten oder? Sind Ensigns, außer ja, bei der Voyager, da ist es auch öfter mal Harry Kim.
Ja, stimmt.
Ja, Mariner und Bäumler geben das dann erstmal zurück und sagen, ja, sie sind der Captain und sie wissen ganz genau, was zu tun ist.
Ja, Mariner macht das sehr geschickt, ne?
Genau, Mariner kriegt dann auch natürlich von Mama erstmal ein Lob.
Ja.
Aber Bäumler kriegt dafür Ärger, ne? Der soll nicht lang rumschmeicheln, sondern klare Vorschläge geben.
Er stottert aber auch ein bisschen rum, ne? Also er macht es nicht so souverän wie Mariner.
Genau. Aber er kriegt die Ansage, es gibt keine falschen Antworten. So. Und dann sagt er erstmal, gut, Ausweichmanöver 88. So. Und alle, oh Gott, was für ein dämlicher Vorschlag, was für eine falsche Antwort.
Und das ist der Moment, wo Mariner sich noch kurz ein bisschen zurückhält, bevor sie dann auch genau. nicht mehr an sich halten kann.
Genau, weil sein nächster Vorschlag ist, okay, dann Impulsantrieb und Crazy Ivan. Das habe ich kurz gegoogelt, das ist ein U-Boot-Manöver, bei dem man seinen eigenen Sonar in eine Art toten akustischen Winkel begibt. Whatever. Auf jeden Fall, dann, das, da ist endgültig Schluss. Ne? Da ja. sagen alle, also jetzt. Ne? Und Mariner auch.
Ja.
Also, tut mir leid. Ne? Was ist das denn? Und Ransom mit einem wunderbaren Satz. You're embarrassing yourself.
Ja. So, hör auf, Junge.
Genau. Es wird jetzt wirklich peinlich, mein Freund.
Ja, ja schön.
Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also nimmt Freeman dann wieder das Heft des Handels in die Hand. Und fordert Mariner dann auf, den Klickets eine Nachricht zu senden. So.
Die Folge, die hat man ja schon in der Vorschau gesehen. Die Szene hat man ja schon in der Vorschau gesehen. Da fand ich sie schon witzig und ich fand sie jetzt in voller Länge auch echt witzig.
Also, wenn ich doch in Star Trek den Befehl bekomme, na, schick ihn eine Nachricht, ne? Und da ist vorher diese Geschichte passiert. Mariner hat einfach zu viel Star Trek geguckt. Ne?
Ja.
Also in Zorn des Khan, wenn Khan sagt, ja, erklär's ihnen, ne, dann bedeutet das, dass einer seiner Lakaien irgendein Photonentorpedo auf die Enterprise schießen soll. Ne? Und Mariner schießt natürlich einen Phaserstrahl nah an den Klickets vorbei.
Hm.
Ja, war offensichtlich nicht so gemeint.
Ja.
Ne? Freeman wollte gern Abendessen machen, aber schade. So.
Was? Was soll es denn sonst heißen, als dass ich hier feuere? Ich wollte eine Dinner-Einladung. Was? Fand ich wirklich einen guten Moment.
Ja, und jetzt schießen die Klickets natürlich zurück.
Ja.
Aber Schnitt, wir gehen aus der Szene raus. Das war Mariner's Story.
Ja.
So, ne? Und wir gehen wieder in diese Art Gerichtshalle. Und Clara glaubt kein Wort, weil er diese Unprofessionalität für die Sternenflotte nicht für plausibel hält.
Ja.
Ne? Er will jetzt gern was über diese Karte hören. Aber Mariner tut zumindest so, als wüsste sie nicht, was gemeint ist. Ne? Sagt so, ja, Karte, wir arbeiten nicht mit Karten, wir haben Sternenkartografie und sowas. Ne?
Ja.
Also wird sie dann mit dem Traktorstrahl über ein Aalbecken gehangen.
Eels!
Aber bevor sie fallen gelassen wird, tritt Bäumler für sie ein.
So.
Mhm. Bestätigt dann Mariners Geschichte und damit ist Clary jetzt überzeugt, dass Mariner von dem, was vor sich ging, wirklich verwirrt war. Ne? Und er sagt, you will be unealed this time. Auch einer meiner Top 3 Sätze, glaube ich, ist aus dieser Episode.
Ja, auch über die Aale wird noch zu sprechen sein.
Und Tandy druckt schon so ein bisschen rum, die scheint ein bisschen mehr über die Karte zu wissen. Mal abwarten. Ne? So.
Genau.
Claire ruft jetzt erstmal Rutherford zur Zeugenaussage. Und der ist erstmal zuversichtlich, weil er sagt, ja gut, egal, was du wissen willst, mein kybernetisches Implantat speichert alles. Ich habe ein perfektes Gedächtnis, ich kann dir alles erzählen.
Ja.
Und Claire sagt dann, ja gut, dann bitte Sternzeit 57791.1. Rutherford dann, ja okay, 57. Okay, oh. Möchtest du nicht irgendwas anderes wissen vielleicht? Nein, ja. Es soll dieses Datum sein. Also gehen wir in Rutherfords Geschichte.
Mhm.
So. Lieber Sebastian, das wird ein wilder Ritt. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja, es war ja auch für ihn ein wilder Ritt, aber
ja. Also, der hängt da gerade irgendwo rum und stellt EPS-Kondensatoren ein. Ne? Und dann kommen Shax und Billups an, die sind sehr aufgeregt und wollen wissen, ob sein Implantat romulanische Reparaturhandbücher und Fluginformationen enthält. Mhm. Da habe ich mich erstmal gefragt, ergibt das Sinn? Warum sollte das Implantat etwas haben, was es offensichtlich im Hauptcomputer des Cerritos nicht gibt? Also, oder?
Vielleicht gibt es ja im Hauptcomputer der Cerritos und die wollten nur wissen, irgendwie, hast du das geladen, weil dann bist du praktisch für uns und du kommst mit, Freund.
Ja, okay, aber die können auch einen USB-Stick mitnehmen, oder?
So. Und dann genau. Was machen? Das durchlesen, während sie. Ist doch cool, wenn ein Typ dabei ist, dem man sagen kann, so, mach mal hier oder was auch immer, ne? Reparier mal oder flieg mal. Wenn man sofort abrufen
kann, dann ist natürlich super. Ja, stimmt. Okay, gut. Ja,
das ist also, so, wie Data sich erklärt. Schnell irgendwie irgendwas runterlädt und dann halt auf einer Mission Dinge tun kann.
Ja, Rutherford braucht dafür aber erstmal ein Update. Hm?
Mhm. Und will das Zeug runterladen, ja.
Genau, er will das eigentlich nicht machen, weil das ist problematisch, ne? Also er sagt, ich mache das lieber, wenn ich schlafe, weil da passieren Sachen.
Aber er sagt nicht weiter, was passiert, ja.
Genau. Und Billups sagt dann aber, nein, wir brauchen das jetzt, du machst das jetzt sofort. Ne? Mhm. Okay, und er ist halt ein guter Ensign und dementsprechend initiiert er das Update sofort.
Ja.
Und dann beginnen sie, ihn über den Plan zu informieren. Und er fällt dann leider in Ohnmacht. Aber die Frage ist, hast du kapiert, was sie ihm vorher erzählen?
Nee, aber ich glaube, auch das war schon halt irgendwie gestört durch seinen Upload-Prozess, weil es ging ja immer wieder irgendwie um Unterwäsche und was auch immer so, ne? Und ich hatte jetzt das Gefühl, er hat es einfach nicht richtig verstanden. Oder meinst du, das war das Echte quasi, was sie da erzählt haben, hier diese Unterwäsche-Story?
Ich bin mir nicht so sicher, weil auch das waren natürlich wieder Verweise, die sie da reingepackt haben. Mhm. Aber ich bin mir nicht so sicher, was sie da meinten. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt Shax, dass er sich irgendwas Besonderes anziehen soll, halt irgendwie Unterwäsche oder sowas,
ja.
Weil sie nicht wollen, dass fleischfressende Bakterien von Denobula seinen Penis fressen.
Okay.
Weil das wäre ein ziemlich fieser Tod.
Das wiederum habe ich nicht mitbekommen. In der vollen Gänze. Gut.
Mhm. Also, sie sprechen nicht Penis aus, sondern es wird dann Pi und dann geht er auf Standby quasi. Ja. Mhm. Ja. Aber also ich meine, dass es denobulanische Bakterien gibt, die Fleisch fressen können, das können wir uns ja vorstellen, ne? Wenn wir uns mal an Dear Doctor erinnern, ne? Dr. Phlox, der hatte ja schon irgendwie da ganz komische Tiere am Anfang dieser Episode.
Sehr,
ne?
Komische Tiere,
ja. Und der war Denobulaner, das heißt vielleicht gibt es da auch irgendwelche denobulanischen Bakterien, die Fleisch fressen, aber
Ja, also auf der Heimatwelt der Phloxianer, der Nebulaner, heißen sie so? Denobulaner, da fehlt irgendwas. Mhm. Das stelle ich mir schon so ein bisschen vor wie eine Freakshow, zumindest das nach dem, was wir da wirklich in den ersten Folgen, ich habe die irgendwann nochmal geguckt, jetzt letztens von Enterprise, da wird er schon als ziemlicher Freak eingeführt, ne? Der sehr seltsame Dinge tut.
Was war da denn nochmal mit den Frauen? Das war doch irgendwann mal als Austausch irgendwas auf Denobula.
Ja, hat er mehrere Frauen? Der schreibt doch auch an irgendeine Frau, oder?
Ja, genau. Der schreibt in Dear Doctor an eine Austauschärztin, die gerade auf Denobula ist.
Ja, genau.
Und da ist irgendwie Paarungszeit oder sowas, ne? Und dann ist es ganz schlimm auf Denobula.
Stimmt, genau. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Aber er gibt ihr Tipps irgendwie, ne? Wie sie das umschiffen kann.
Wir sind ja in Peak-Star Trek-Zeiten. Wir werden irgendwann den Denobula mal sehen, gehe ich fest von aus.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hin will, aber naja, gut.
So, zurück zu Rutherford. Der wacht wieder auf und liegt, beziehungsweise steht plötzlich vor zwei bewusstlosen und fast nackten Vulkaniern.
Sind wir wieder bei der Unterwäsche.
Die hatte offensichtlich mit hier Nerve Pitches ausgeschaltet.
Mhm. Das wird ihm zumindest gesagt.
Genau. Er sagt dann ja, aber ich kann gar keinen Nerve Pitch, ne? Und Shax sagt ja, sag das mal Spock und Spock hier.
Ja, da habe ich gut gelacht.
Ja. Er ist natürlich nicht der erste Nicht-Vulkaner, der einen Nerf-Pitch macht. Ne? Wir wissen, dass Picard das mal gemacht hat in Starship Mine in der Hand von Terroristen. Mhm. Data hat das gemacht in Unification und Michael Burnham hat das gemacht in The Vulcan Hello, ne? Leuchtfeuer. Mhm. Selbst McCoy hat das irgendwann mal gemacht, aber ich glaube, da hat er auch gerade Spock in sich gehabt irgendwie. Ne? Also mit Katra hier und so. Ne? Also nicht, oh Gott, ja. Ja, ich sag nichts weiter.
Okay.
Ja. Rutherford hat auf jeden Fall keine Ahnung, wie ihm geschieht. Er wird dann irgendwie, also die tragen irgendwie dann romulanisch-vulkanische Kampfsportanzüge.
Ja.
Die kamen mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich habe nicht gefunden, wo sie herkommen. Mhm. Und dann fliegen sie über irgendein Museum, wie Billups sagt. Mhm. Und bevor Rutherford irgendwas kapiert, schmeißt Shax ihn mit einem Fallschirm aus dem Shuttle raus. Und er wird wieder bewusstlos, weil das Implantat wieder rebootet. Wir sehen aber gerade noch, woraus sie springen. Sie springen nämlich aus einem klassischen Vulcan-Shuttle. Mhm. Gleiches Design wie das Shuttle, mit dem Spock in The Motion Picture, also im ersten Film, an der Enterprise wieder ankommt. Mhm. Ne? Das lässt mich die Theorie aufwerfen, dass dieses Museum auf Vulcan ist.
Mhm. Damit sie da quasi ungehindert hinkommen, ohne dass jemand Fragen stellt und genau. Also quasi eine andere Identität annehmen können.
Und die Wache ist ja auch vulkanisch später,
ja.
Die da in diesem Museum rumsteht. Ich frage mich dann allerdings, warum sie nicht die Vulkanier einfach gefragt haben.
Das so, fragt er dann hinterher auch.
Genau, stimmt. Rutherford fragt das nachher auch.
Ne? Genau, ja. Ja.
Gut, Rutherford wacht wieder auf im Museum unter einem romulanischen Warbird. Da versucht gerade Shax an Bord zu klettern und Rutherford soll bitte keine Aufmerksamkeit erregen. Dann erregt er aber Aufmerksamkeit und dann soll er mit einem Fächertanz ablenken. Das war, auch das misslingt ihm leider.
Das war auch ein Highlight. Ne? So, bitte draw no attention. Oh, you draw my attention. Der Vulkanier halt immer genau die Sätze wiederholt hat. Lenk ihn ab mit einem Fächertanz. Oh, dieser Fächertanz lenkt mich ab.
Das war ja der falsche Fächertanz. Ja. Der richtige hätte ihn abgelenkt.
Aber er ist ja trotzdem abgelenkt, oder? Ist er nicht?
Ja, der falsche hat ihn embarrassed.
Ach so.
Dann, beschämt, ja. Nimmt er genau, er hat ihn beschämt, dann nimmt er irgendwann seine Waffe da. So, dieses Museum war natürlich ein Traum für alle Star Trek-Enthusiasten. Ne? Wir sehen da verschiedene Föderations-Shuttles. Ne? So, ich möchte nochmal betonen, ich habe das nicht von Jörg Hillebrand abgeschrieben. So. Wir sehen verschiedene Föderations-Shuttles, ne? Meistens TNG-Ära, aber auch ein paar TOS-Shuttles, mhm. Beziehungsweise zumindest ein TOS-Shuttle habe ich gesehen. Wir sehen tatsächlich das Schiff, mit dem die Vulkanier bei First Contact den First Contact gemacht haben.
Ach.
Inklusive dieser Brücke, wo sie da runterlaufen. Ne?
So. Ja.
Wir sehen einen Jem'Hadar-Jäger aus DS9, mhm. Ne?
Ja.
Dominion, Jem'Hadar. Mhm. Wir sehen einen Ferengi-Shuttle, das kennen wir auch aus TNG und aus DS9. Dann sehen wir einen großen klingonischen Schlachtkreuzer. Das ist entweder ein D7 oder ein Katinga. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jörg Hillebrand sagt ein Katinga. Mhm. Ich finde, ich sehe keinen Unterschied. Aber wahrscheinlich sehe ich nur keinen Unterschied. Mhm. Dann sehen wir noch ein tholianisches Schiff. Hier The Tholian Web, mhm. Ne, das Spinnennetz aus TOS. Beziehungsweise bei Enterprise sehen wir das quasi auch nochmal, die Tholianer, ne, in dieser Spiegel-Universums-Episode, mhm. In A Mirror Darkly. Die heißt übrigens auf Deutsch Vereinigt. Das habe ich auch noch im Schirm gehabt.
Okay.
Und um nochmal einen Blick aus dem Franchise rauszuwagen, wir sehen auch den Monolithen aus 2001, The Space Oddity. Da steht auch rum.
Das ist mir nicht aufgefallen, wie geil.
Das Schiff, das, wo sich Shax gerade zu schaffen macht, das gestohlen wird und später dann auch von Ransom und Tandy benutzt wird, mhm. Ist ein romulanischer Warbird aus der TOS-Ära. Mhm. So. Und das Ding haben wir tatsächlich erst dreimal im Kanon gesehen.
Mhm.
Das ist schon spannend. Zweimal sage ich dir und einmal musst du dann noch sagen, weil daran musstest du dich eigentlich erinnern.
Ach was.
Also, das erste Mal war Balance of Terror, Spock unter Verdacht, ne, in TOS.
Mhm.
Ne? Dann in TOS ebenfalls The Enterprise Incident. Oder ist das TOS oder ist das TNG? Moment. The Enterprise Incident ist TOS, ja, genau. Mhm. Da sehen wir es aber auch nur in der Remastered-Fassung von 2008.
Mhm. So.
Was ist das dritte Mal, dass wir diesen romulanischen Warbird sehen?
Puh, Mal überlegen, also wenn du mich fragst, dann hat das ja wahrscheinlich was mit TNG zu tun und dann muss ich mal gucken, wann TNG-Folgen mit Romulanischen, weil es gibt doch diese Folge, wie heißt die denn, The Neutral Zone oder sowas, also wo die Enterprise in die neutrale Zone vordringt und dann mit den Romulanern kooperieren muss wegen irgendwas, weil sie in irgendwas gefangen waren. Aber ich weiß nicht mehr genau.
Aber die ist es nicht.
Die ist es nicht, okay. Ja.
Nee, ist ja wie gesagt ein Warbit der TOS-Ära.
Ach so. Also ist es auch gar nicht TNG.
Nee, ist es nicht TNG.
Das heißt, aha. Nee, dann weiß ich nicht. Oder ich müsste länger drüber nachdenken wahrscheinlich.
Es ist Picard.
Aha.
In der Episode Absolute Candor. Und das habe ich mir jetzt, ich habe mir einen Rewatch gemacht von Picard gerade.
Ja.
Und an ein paar Stellen gewinnt die Serie tatsächlich beim Rewatch, ne, wenn man so ein bisschen Zeit hinter sich lässt.
Ja.
Aber das ist eine der sinnlosesten Stellen in Picard überhaupt. Da wird so ein riesen Gegner aufgemacht mit Namen. Der wird mehrfach angekündigt in Episoden vorher und der heißt Karkantar. Mhm. Er macht nämlich diese gesamte Gegend unsicher und die Fenris Ranger haben keinen Einfluss mehr und sowas.
Ja.
Karkantar. Und Karkantar ist so ein seltsamer Typ, der fliegt nämlich einen alten Warbird, der 200 Jahre alt ist.
Ah, ja, ja, ja.
Und diese Stelle ist so sinnlos, weil dieser Warbird kommt dann an und du denkst irgendwie, okay, krasser Gegner aufgebaut und der scheint irgendwie auch einen sehr seltsamen Stil zu haben, wenn er so ein Oldie, so ein Oldtimer da rumfliegt,
ja,
und sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann kommt er und Seven schießt ihn innerhalb von einer Minute kaputt.
Ja.
Schade. Völlig sinnlose Szene irgendwie. Mhm. Also vielleicht hat man auch irgendwie mehr erzählen wollen und das wurde dann nachher weggestrichen, aber das war Quatsch irgendwie.
Ja, aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, sie sagen es ja, dass er ein komischer Typ ist und einen alten Warbird fliegt, aber das ist der ist, worauf das hinaus wollte, das hätte ich glaube ich jetzt auch nicht erraten.
Ja, aber spannend ist halt wirklich, dass das Ding quasi erst dreimal vorkam, ne?
Das stimmt allerdings, ja.
Also zweimal vor 2020 und jetzt zweimal in 2020.
Ja.
Ja, übrigens, der Museumsaufseher wird auch von Kenneth Mitchell gesprochen.
Ach.
Und witzig ist, der trägt hier einen Helm und dieser Helm ist auch wieder eine entzückende Referenz für die Star Trek-Enthusiasten. Der kam nämlich bei den Sicherheitsleuten im Film auf der Suche nach Mr. Spock und in Undiscovered Country vor.
Mhm.
Also Film 1, 3 und 6 muss es dann sein. Ja. Oder, wie ich nochmal gerne bei Chrysomelis sage, in Film 1, Viecher, komische Uniform, bärtiger Pille, Decker und Elia, lange, sehr lange, extrem lange, besonders lange Kamerafahrten und Schallduschen. Musik wird später in Titelmusik bei TNG. The Search for Spock, wieder Genesis. Spocks Katra in Pille, Enterprise Einführung, Teen Spock hat Ponfar mit Savik, David Markus kaputt, Enterprise kaputt, auf Vulkan, Spocks Katra aus Pille wieder in Spock.
Also gefallen mir die Filme auf jeden Fall richtig gut.
Und Undiscovered Country, Sulus Tasse kaputt, Praxis kaputt, Magnetstiefel, Lieutenant Valeris, Klingonenkonflikt, Kirk und Pille gefangen auf Rorapente, Iman, Shakespeare-Zitate, Ausmusterung. Gut, danke. Ach, Chrysomelis, du hast uns so einen großen Gefallen getan. Wir müssen immer nur noch wieder da reingucken.
Das ist super, richtig gut.
Da können wir auch gleich weitermachen. Denn Shax fordert Rutherford ja zu diesem Fächertanz auf. Ne? Mhm. Und auch das ist wieder ein Verweis.
Natürlich.
Es tut mir fürchterlich leid,
ich muss immer
weitermachen. Das bezieht sich nämlich auf Uhura.
Mhm.
In den Filmen, in Star Trek 5, Final Frontier, ich zitiere Chrysomelis, der schlechte Film. Flugstiefel, Marshmallows, Spocks Bruder Cyborg, teile deinen Schmerz, Chakare, wozu braucht Gott ein Raumschiff?
Ja.
Also, da muss gut. Uhura tanzen. Genau. Auf Nimbus 3.
Kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich erinnere mich
auch nur noch. Ich habe Kirk und Spock so ein paar Pferde gewonnen. Habe ich mir angelesen.
Ich erinnere mich eigentlich nur noch an diesen völlig abstrusen Schluss. Aber gut.
Ja, mit diesem riesigen Gottgesicht, ne? Ja, irgendwie.
Genau. Völliger, ja. Aber gut.
Irgendwann besprechen wir auch mal Star Trek 5.
Wer weiß.
Ja, hatte ich schon gesagt, dass Rutherford wieder auf Standby geht, nachdem eine Waffe in sein Gesicht gehalten wird. Er wacht dann auf jeden Fall im Weltraum auf und steht auf dem getarnten Warbird. Wird er noch ein paar Mal gegenlaufen in dieser Szene? Und sieht dann aber in der Nähe Billups, der leidet unter einer Stickstoffvergiftung, weil sein Umweltanzug einen kritischen Sauerstoffmangel aufweist. Und er fantasiert. Und damit lernen wir meiner Meinung nach, dass Billups auf der Enterprise zumindest als Ensign war. Denn er fantasiert und sagt, Mark Twain hat eine Waffe.
Das habe ich auch nicht so richtig mitgeschnitten. Ach, ist ja geil.
Ja, also natürlich ein Verweis auf Times Arrow. Ne? Ihr werdet das wissen, weil wir die Folge erst letztens besprochen haben. Gefahr aus dem 19. Jahrhundert.
Ja.
Und er sagt als zweiten Satz noch, Tascha, nein, der Müllsack ist hinter dir. Ja. Genau, Folge ist Skin of Evil, die schwarze Seele.
Ja.
Als dieser Ende. Dieser schwarze Müllsack Tascha Yar tötet.
Ja.
Ja. Rutherford schafft es gerade noch, Billups irgendwie in ein nahes Shuttle zu bringen. Dabei stößt er, wie gesagt, mehrfach gegen den Warbird, weil der ja getarnt ist, ärgerlich. Und in diesem Shuttle wartet Shax.
Ja.
Das ist eigentlich die Lösung, aber dann werden klingonische Schriftarten geupdatet. Rutherford sagt, ja, wofür brauche ich die denn jetzt? Und wird dann leider wieder ohnmächtig.
Das ist so ein typischer Windows-Dreck irgendwie so, ja. Was? Warum jetzt? Was?
Ja. Leider das wird ist dann so wirklich auf den Kontrollen ohnmächtig und löst damit einen Warp-Sprung auf. Ja, du wolltest was sagen.
Ja, es ist so dieser, jeder, der mal ein Office-Update gemacht hat und dann Word gestartet hat, irgendwann so, und darauf gewartet hat, dass Word endlich startet und dann so Sachen liest, wie Prozesse werden optimiert und Schriftarten werden aktualisiert, der kennt den Schmerz, den Rutherford wahrscheinlich in dem Moment gefühlt hat.
Da haben sich da auch schon verschiedene Spiele einen Witz draus gemacht, oder? Ich meine, bei verschiedenen Spielen von diesen SimCity-Machern, was war das, Maxis oder sowas, stand dann irgendwie so Sachen drin wie eine Lama-Herde wird gezüchtet oder irgendwie sowas. Ne?
Mhm. Ja, bin ich raus.
In diesen Ladebildschirmen. Also einfach, weil es ist ja völlig egal, was da gerade passiert. Ich weiß nicht, warum die da irgendwas anzeigen sollen.
Ja, es ist völlig random, du hast recht.
So. Rutherford wacht wieder auf und jetzt wird es wirklich abstrus. Er ist auf einem Wüstenplaneten und sieht eine Gorn-Hochzeitszeremonie.
Und sagt genau das ungünstigerweise.
Genau. Gorn-Wedding! Warum? So. Ja. Und es wird wieder schwarz um ihn, als die Gorn ihn gerade angreifen. Und als er aufwacht, merkt er, dass er aber leider immer noch auf der Gorn-Hochzeit ist und sie ihn immer noch angreifen und langsam anknabbern.
Weil er hat sich ja gewünscht, dass er jetzt bitte nochmal ohnmächtig wird und dann bitte schnellstmöglich wieder verschwindet, damit er das alles nicht aushalten muss. Ja.
Ja. Die Frage ist natürlich, ob er jetzt auf Cestus 3 ist, weil das ist der Planet, den die Gorn in Arena übernommen haben, ne? In der Folge von TOS. Ganz neue Dimensionen heißt die auf Deutsch.
Wenn du das sagst.
Sehr, sehr abstruse Szene. Und klar hat jetzt auch keine Lust mehr. Ne? Wir gehen wieder zurück in den Gerichtssaal. Ne? Und sagst so, was erzählst du mir für eine Gorn-Hochzeit? Ganz im Ernst. So.
Das ist ja auch völliger Bullshit. Aber es ist ja großartig.
So, Claire will mehr darüber hören oder Claire, ich weiß echt nicht mehr, wie ausgesprochen wird, wie und warum sie den Bird of Prey geklaut haben. Mhm. Rutherford, ja, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, ich habe dir gerade gesagt, wie es gelaufen ist. So, ne? ja, Bäumler sagt dann auch, ja, habe ich auch nicht verstanden, warum, ne? So, und deswegen wird Rutherford jetzt auch über die Aale gehängt.
Allerdings wird ihm nie angedroht, dass er reinfällt, ne? Aber auch da kommt noch eine meiner Lieblingsmomente.
Ja, das war, glaube ich, fast mein Lieblingsmoment der Folge, als Bäumler, als Rutherford da drüber gehangen wird und sagt, oh, Eels. Und Marin auch sagt, Alter, wo warst du denn in den letzten halben Stunde?
Hast du nicht auf, oder was? Ja, fand ich auch richtig gut.
Ja, Tandy macht Andeutungen. muss man an dieser Stelle sagen, ja, ne? Weil offensichtlich weiß sie am meisten von allen. Ne? Mhm. Also wird sie jetzt als nächstes befragt. Und da freut sie sich eigentlich auch drüber. Die darf jetzt endlich aussagen und begrüßt dann alle so, hi, na, und ich bin's, Tandy, na. Aber über die Mission mit Ransom in der neutralen Zone, darüber können sie nichts sagen, sagt sie.
Ja, schade. Mhm.
Ja. Wird natürlich nicht akzeptiert und Bäumle macht ihr dann auch klar, dass sie jetzt auspacken muss. Also lässt sich dann drauf ein, sagt aber schon vorher, einige Teile dieser Geschichte werde ich auslassen müssen, denn die sind streng geheim.
Ja.
Der Anfang aber nicht. Der beginnt in den Quartieren der Lower Decks. Mhm. Und Tandy erzählt, sie hat den begehrtesten Job bekommen, im Konferenzraum sauber machen.
Wow.
Ja, wir haben aber schon gelernt, das ist ja ein Job, den die Ensigns auf jeden Fall lieben. Ne? Ja. Das hat ja Bäumler in Folge 3, glaube ich, sich sehr drüber gefreut.
Ja. Ne?
Und Mariner hätte den auch gerne. Gibt es aber vor Tandy natürlich nicht zu.
Erstaunlicherweise.
Ja.
Ja.
Also sehen wir dann Tandy, die aufräumt, mhm, und vor allen Dingen die Katzenhaare von Tiana mit einer Fusselrolle aus dem Stuhl bekommen muss.
Ja.
Und dann kommt Ransom mit drei anderen Spezialoffizieren in taktischen Stealth-Uniformen in den Raum. Und natürlich werden die Offiziere nicht identifiziert. Ne? Das ist ja eine Geheimmission, mhm, deswegen haben die schwarze Balken vor den Augen.
Was ein Bullshit, ey.
Und Ransom spricht sie auch an und daraufhin, also das ist natürlich gebiept.
Ja, natürlich.
Tandy, ja. Ne? Sag, darf ich nichts sagen. Und Claire sagt dann auch, Emma, also jetzt hör mal auf, so viele Details wegzuredigieren. So, das geht nicht. Ne? Sie sagt, doch, habe ich gerade gemacht. Gut. Also, es ist ja die zweite Folge in Folge jetzt. Zweite Folge in Folge.
Oh.
Mit diesem Body, diesen schwarzen Bodies da.
Ja, ne? Genau.
Von Chain of Command, mhm, also geheime Mission auf Zeltris 3.
Mhm.
Und für Ransom geht quasi überhaupt nicht mehr ohne dieses Outfit raus. Hm? Das, nee, hat er in der letzten Folge auch getragen.
Dreschig.
Ja, Ransom sieht Tandy und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Er verwechselt sie dann mit The Cleaner. Der kennt doch Tandy. Oh.
Also er verwechselt sie, er sagt zu ihr, du bist The Cleaner. Also das ist halt so die Degradierung. Also er kennt vielleicht Tandy, aber vielleicht hat er ihren Namen auch einfach wieder vergessen.
Nee, aber nein. Er glaubt ja, dass das The Cleaner ist für die Mission.
Ach also, so.
Geheimagent ist.
Ach, das habe ich gar nicht gerafft. Ich dachte,
das ist ja die Verwechslung.
Ach so, ich habe mich auch gefragt, warum die mitnehmen. Aber dann habe ich gedacht, okay, come on, er nimmt sie halt einfach irgendwie mit, weil sie halt gerade da rumhängt. Ach, das habe ich
auch nicht gerafft. Nein, das ist ja der Witz, dass The Cleaner natürlich auch der Codename für irgendeinen Auftragskiller sein kann.
Ja, klar. Okay, das habe ich nicht mitgeschnitten.
Und er sagt hier halt, du bist The Cleaner. Und sie sagt, na klar bin ich The Cleaner. Siehst du doch, ne? Ich habe hier gerade meine Fusselrolle und so. Ne? Ja, Tandy kapiert es aber, wie gesagt, auch nicht, dass er sich verwechselt und schließt sich dann für die Mission an. Und weil sie zu aufgeregt ist, verpasst sie es aber beim Briefing zuzuhören.
Ne? Genau.
Ärgerlich.
Ja.
Und dann holt Ransom die Karte der romulanischen neutralen Zone raus und notiert den Ort eines Pakets, das sie irgendwie abfangen müssen, beziehungsweise irgendwie befreien müssen. So. Und er stellt fest, Tandy wird uns da schon rausholen, wenn wir Probleme haben. Außerdem haben die Jungs von der Einsatztruppe Partner-Tattoos. Sehr süß, ne?
Voll, voll süß. Aber auch völlig random. Also warum, erfahren wir nicht, ne?
Ja, weil es halt eine coole Einsatztruppe ist.
Ja, ne? Auf jeden Fall, voll cool.
Verschworene Gemeinschaft.
Ja.
Ja, am Ende dieser Besprechung kapiert Tandy dann doch, dass der Job eigentlich eine Nummer zu groß für sie ist. Hm. Aber sie kommt dann nicht mehr dazu, was zu sagen. Ne? Sie will das dann gerne auf dem Warbird, auf dem getarnten Warbird aus Rutherfords Geschichte, wie er dann auch nochmal kurz sagt, hey, das ist doch der aus meiner Geschichte.
Yay!
Er will sie das gerne zugeben. Ne? Aber sie müssen ja gerade ruhig sein, denn sie werden von einem anderen Warbird gescannt. Und dann will sie es danach zugeben, dann werden sie aber wieder gescannt. Und dann von zweien. Und dann von dreien. Und dann von vieren. Und ich habe gedacht, wow. Wie oft könnt ihr diesen Witz noch durchziehen?
Scanning, so? Not scanning. Scanning, not scanning. Scanning. Oh no, that was my fault. Ich fand's auch wieder hilarious.
So, sie kommen tatsächlich in Romulus an. Tandy will immer noch beichten, aber wird ständig unterbrochen. Also sie kommt einfach nicht dazu.
Ja.
Die beamen dann nach unten und dann befiehlt Ransom auch Schweigen. So, das war dann die letzte Möglichkeit, dass Tandy irgendwas sagt, also keine Chance mehr. Und dann versucht sie sich halt zumindest nützlich zu machen und schaltet tatsächlich auch ein paar Wachen aus. Mhm. Ein paar romulanische Wachen, die sich gerade darüber unterhalten haben, dass Remaner das Schlimmste sind. Verweis worauf?
Auf welche Folge oder was?
Ja. Die Remaner?
Wo kamen die Remaner denn noch gleich vor? In Star Trek 1, also New Trek.
Oder? Nein.
Nein?
Nein. Fast.
Fast?
Fast.
In Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott, ich brauche Chrysomelis. Was war denn?
10.
Aufstand.
10.
Nemesis.
10.
Ja, aber wie heißt er denn noch gleich?
Nemesis ist genau richtig.
Nemesis ist 10? Was war denn Nemesis das dazwischen? Achso, das war der Aufstand. Nee.
Der Aufstand war 9.
9. Genau. Ja, okay.
Ich hatte das hier vor mir, weil Chrysomelis uns das alles aufschrieb. Also Star Trek Nemesis war das und Chrysomelis sagt dazu, der besonders schlechte Film, Blue Skies, Troy und Riker heiraten, Strandbuggy-Szene, Picard hat einen remanischen Klon, der nicht aussieht wie Picard,
ja.
komische Handlung, Data stirbt nicht so ganz und Before.
Ja, trifft alles zu, ja.
Ja, genau, also wir erinnern uns, Tom Hardy als Klon von Picard war zwar kein Remaner, aber er hat sich für einen Remaner irgendwie, also der hat sich selber als Remaner betrachtet, obwohl er ein Mensch war. So.
Und tatsächlich nun überhaupt gar nicht aussah wie Picard, genau. Und die Remaner, die sahen doch so eher glibberig aus, ne? Also die waren jetzt nicht so, also die hatten schon eine etwas spooky Maske, ne?
Genau. Also das war so, ich habe sie vor meinem geistigen Auge, ich rufe sie aber gerade nochmal auf. Also das ist glibberig, weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen totenschädelmäßig und dann mit spitzen Ohren. Gut, okay, kommen ja aus demselben Sektor wie die Romulaner.
Aber die sind doch irgendwie verwandt, oder? War das nicht so? Die sind doch irgendwie verwandt, aber die sind, nicht auf Romulus, aber irgendwie auf
Remus.
Die sind auf Remus und wegen der, da war doch irgendwas, wegen der Umweltbedingungen oder sowas, waren die...
Ich meine, dass wir in unserer Romulaner-Folge mal rausgearbeitet haben, dass die Remaner immer schon auf Remus waren, aber die Romulaner ja quasi als altes Vulkaniervolk auf Romulus, zu Romulus gekommen sind. Das heißt, die Remaner wären dann quasi die Eingeborenen dieses Systems gewesen. Glaube ich.
Ja, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum sie so aussehen, wie sie aussehen, aber sie haben ja eine offensichtliche, mit den spitzen Ohren, sie haben ja eine offensichtliche Verwandtschaft. Ach, ihr wisst das alles besser und regt euch wahrscheinlich gerade fürchterlich auf über dieses ganze
Stammel. Nee, ich hatte das damals erklärt, deswegen
ja, ich weiß, muss
gerade nochmal kurz nachlesen. Genau.
Also ihr könnt auch unsere Romulaner-Folge
Genau. Es gab irgendwelche abtrünnigen Vulkanier und da wurden bestimmte Vulkanier nach Remus verbannt und dann wurde der Körper von Mikroorganismen vereinnahmt und verändert.
Von Mikroorganismen? Ach, ich dachte, das wäre irgendwie was wegen, weil die Lebensbedingungen so schwierig wären auf dem Planeten. Aber gut, Mikroorganismen.
Ja, auch irgendwie das mit Eisplanet und eisige Umgebung, genau. Wurde da angepasst. Whatever, genau. Wir haben das, glaube ich, in unserer Romulaner-Folge gut erklärt.
Ja. Ladet euch die nochmal runter. Die ist ganz toll. Das ist unsere erste und einzige Folge, in der wir thematisch gearbeitet haben.
Genau. Quasi.
Ja.
So, genau. Aber die Remaner sind die schlimmsten. Das gilt jetzt noch. Ne? Das, was Nemesis war, passierte ja im Jahr 2379. Wir sind jetzt im Jahr 2380. Das heißt, es ist auch gerade noch so ein wichtiges Ding. Ne? Die Remaner wollten ja das Romulanische Reich übernehmen und das müssen die Romulaner gerade auch noch auf dem Schirm haben. So.
Alles noch sehr
frisch. die beiden, die da so sprechen, schaltet Tandy aus, entschuldigt sich auch bei ihnen und die anderen sagen, wow, du bist echt ein krasser Profi, du entschuldigst dich sogar bei den Feinden. Ja. Das ist sehr, 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 sehr kalt.
Ja. Okay.
Genau. Und Tandy rettet dem Team dann auch noch danach bei der Abreise quasi nochmal den Tag mit irgendwelchen Kampfkunst-Moves, die sie machen muss.
Das war schon ganz schön beeindruckend, oder?
Genau. Also eigentlich sollte sie nur die wegbeamen.
Aber ja, das war offensichtlich das, was sie überhört hat. Also, dass sie für den Worst Case quasi den Beam-Prozess einleitet. Aber sie hat da wirklich, was waren es, keine Ahnung, 5, 6, vielleicht auch, ja, nee, keine Ahnung. Naja, auf eine größere Anzahl ausgeschaltet mit irgendwelchen Martial Arts Moves.
Es waren auf jeden Fall so viele, dass Claire das nachher nicht glauben möchte. Aber wir müssen noch kurz diese Geschichte zu Ende erzählen. Ransom hat das Paket nämlich erfolgreich eben auf die Cerritos gebracht, lobt das Away-Team das finde ich auch sehr schön. Es wurde ja quasi in dieser gesamten Geschichte immer wieder irgendwas gepiept.
Ja. Ne?
Und es wird auch immer wieder völlig falsch gepiept. Und zwar absichtlich falsch gepiept.
Ja, ne? Genau.
Dann sagt Ransom irgendwie, ja, es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Rom-Piep ulanische Hohe Rat der Anwesenheit festgestellt hat. Also, warum dieser Piep?
Genau.
Ja, sehr schön. Ransom lobt dann, als sie angegangen sind, auch nochmal Tandy und sagt, dass Tandy unglaublich war und sie sagt ihm dann auch noch irgendwas Schlüpfriges offensichtlich, denn es wurde auch nochmal zweimal gepiept.
Genau.
Genau. Und dann kann Tandy wieder weitermachen mit der Reinigung des Konferenzraums, als wäre nichts gewesen. Ja.
Er sagt,
klar, reicht das jetzt, ne? So.
Genau. Er sagt dann halt irgendwie, oder? Ja, schade, dass das halt so top secret ist, dass wir niemandem davon erzählen können. So.
Genau.
Okay.
Ja. Klar, findet das alles unglaubwürdig. Der will nicht glauben, dass die Tandy das alles gemacht hat. Und Tandy sagt, ja, natürlich, es stimmt ja auch nicht. Ne? So. Augenzwinker. Ne? Ja, sie darf ja nichts erzählen.
Ja.
Dementsprechend, es bleibt unser kleines Geheimnis, oder? Und von den ganzen Aliens, die hier in diesem Raum sind.
Kleine Entertainerin auf jeden Fall, ne?
Ja, und dann reicht es klar und er lässt Tandy mit und auch mit Rutherford und Mariner zusammen in das Aalbecken fallen. Und außerdem lässt er darunter noch einige Brenner unter dem Tank entzünden. So.
Warum Aale und warum Brenner?
Das ist völlig redundant.
Und ja. der gute Moment war dann echt noch so, ihr verbrennt die Aale.
Auch eine der absurdesten Szenen bis jetzt in den Lower Decks. Mit den armen Aalen weh.
Oh Mann, ey, was ein Bullshit. Ich fand's ganz groß. Ja.
Claire macht Bäumler dann klar, dass alles vorbei sein könnte, wenn sie ihm nur sagen, was die Brückencrew getan hat. Und Bäumler sagt, Alter, das wissen wir nicht. Wir sind Ensigns, Mann. Ja. Wir wissen es einfach nicht.
Wir sind Lower Decks, sagt er. Ne? Er sagt nicht Lower Decker.
Nee, er sagt Lower Decks an dem Moment. Und dann holt Claire die Ensigns wieder aus dem Tank und glaubt erst nicht, was Bäumler ihm da erzählt. Und Bäumler sagt, doch, wir wissen es einfach nicht, ne?
Ja.
Und wir merken da an der Stelle, offensichtlich hat die Sternflotte einen wesentlich besseren Ruf, als es eigentlich ist. Und die Ensigns wissen gar nichts und die HR Decks haben offensichtlich keine Zeit, ihnen alles zu erklären. Vielleicht brauchen die mal jemanden, der für die firmeninterne Kommunikation zuständig ist,
ne?
Würde ich mal sagen, an dieser Stelle. Ja, klar ist jetzt sauer. Der hat nämlich ein völlig anderes Bild von der Sternflotte. Und Bäumler sagt sogar, dass die Brückencrew selbst manchmal nicht genau weiß, was zu tun ist. Und fängt dann an, Geschichten zu erzählen. So. Beispiel Nummer 1. Wenn Q auf der Cerritos auftaucht, weiß keiner genau, was Sache ist.
Was aber in der Natur der Sache ist, wenn Q irgendwo auftaucht. Aber er taucht auf.
Er taucht auf. Wir haben John Delancey mit einem Gastauftritt. Das ist das, was wir euch am Anfang noch ein bisschen verschwiegen haben. Ja. Aber ihr wusstet es natürlich schon. John Delancey spricht hier Q und erzählt nichts vom Segeln. Anders als bei der FedCon 2018 hört er da auch nochmal unsere Folge.
Wo er nichts über Star Trek erzählt hat.
Genau, sondern nur über Segel. Genau. Wir sehen hier tatsächlich einen klassischen Q, der die Besatzung des Cerritos zwingt, irgendeine absurde Schachpartie mit Spielkarten und einem Fußball zu spielen. Keiner weiß, was Sache ist. Okay, was müssen wir machen? Wir sind Schachfiguren, die da hinten sind Spielkarten, in der Mitte liegt ein Fußball.
Hey, wir sollen Fußball spielen. Ja, nee, doch nicht.
Ja. Der Fußball, und Q trägt aber die Robe des Richters aus der aus TNG, ne?
Ja.
Genau. Encounter at Farpoint, Mission Farpoint. Und am Ende auch nochmal trägt er ja diese Robe, ne? Bei All Good Things, gestern, heute Morgen.
Genau. Und es ist wirklich toll, weil irgendwie, als wäre keine Zeit vergangen, spricht und spielt er das wieder exakt so wie damals, ne? Irgendwie mit dem gleichen, mit der gleichen Intonation, und er sagt ja auch ähnliche Sätze und so. Und es hat mir großen Spaß gemacht.
Er ist halt wirklich auch ein guter Voice-Actor, ne?
Ja.
John Delancey.
Ja.
Ja. Glaubst du, die Menschheit ist es wirklich wert, gerettet zu werden? Direktes Zitat aus Encounter at Farpoint,
ja.
Als er die Menschheit da noch eine wilde Kinderrasse nennt, ne? Mhm. Sagt er Race of Children, würden wir wahrscheinlich heute eher Spezies sagen, ne?
Ja.
Kinderspezies. Ich habe aber auch irgendwie so ein bisschen noch andere Vibes gehabt bei diesem Brettspiel. Absurdes Brettspiel, absurdes Kinderspiel, na, woran erinnert dich das?
Diese schwachsinnige, es war TNG, ne, wo die, es gab da mehrere, ne, es gab diese TNG-Folge, wo Picard und Beverly und noch irgendwer irgendwelche komischen Spiele machen mussten, und dann gab es da noch eine DS9-Folge, wo, da gab es irgendwie so ein bescheuertes Lied, was die immer wieder gesungen haben, ne, wo Dex...
Alamarain, counted four.
Ja, dankeschön.
Ah, das hat es mich auch erinnert. Die TNG-Episode habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die DS9-Episode heißt Move Along Home. Habe ich mir nicht rausgesucht, wie die auf Deutsch heißt. Moment, das finde ich kurz raus.
Also was den Nervfaktor angeht, auf jeden Fall eine meiner Top-Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt total schlecht
Schula,
oder...
Schula, das Spiel.
Genau, ja. Ob die jetzt total schlecht war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber sie war auf jeden Fall abstrus, und dieses Gesinge war sehr nervig.
Die Idee war eigentlich nicht so schlecht. Das war ja irgendwie so diese Cube-Idee, ne? Sie müssen da irgendwie durch dieses Spiel kommen und dabei Rätsel lösen. Und dann ist halt unter anderem dieses kleine Mädchen, das die ganze Zeit Alan Moraine singt, bis sie dann merken, dass sie das einfach nachmachen müssen und damit quasi diesen Raum beschreiten können.
Verlassen können irgendwie, ja.
Aber es war schon keine richtig gute Folge. Ja. Genau, das war das erste Beispiel für Offiziere, Higher Decks Offiziere, die keine Ahnung haben, was sie tun sollen.
Ja.
Zweites Beispiel. Ransom hat öfter Dates mit Außerirdischen, über die er nicht nachgeforscht hat, und ab und zu ist das lebensgefährlich. Hm?
Ja.
Wir sehen also Ransom und Mariner, beziehungsweise Mariner sitzt daneben, aber Ransom hat ein Date mit einem Salzvampir.
Der sich auch mal kurz verwandelt, ja.
Genau.
Ja.
Jetzt sehen wir endlich mal einen Salzvampir, wirklich nochmal, wie er sich auch bewegt und versucht, Salzvampir zu sein.
Ja.
Aber eigentlich ist es eine blonde, sehr, sehr schöne Frau. Und bezieht sich natürlich auf die allererste ausgestrahlte TOS-Episode. The Man Trap, die letzte ihrer Art, glaube ich, heißt sie auf Deutsch. Ah, ich habe mir die deutschen Titel nicht alle rausgeschrieben. Es ist echt zu früh, dass wir aufnehmen. das letzte seiner Art.
Genau. Ja. Es ist schon das zweite Mal, ne, dass das zitiert wird.
Ja, oder sogar das dritte Mal.
Hm.
Ich meine, es wird schon mal Salzvampir gesagt, und der Salzvampir wurde auch gezeigt auf dieser Ermittlungstafel in Cupid Aaron's Arrow.
Ah, mhm. Ja.
Genau. Ja, Ransom will das erst nicht glauben, aber dann geht er mit dem Salzvampir raus und dann schreit er noch aus dem Auf: Oh Gott, Salzvampir!
Ja, sehr schön.
Das war Nummer zwei.
Ja.
Nummer drei. Tiana, die versehentlich an Bord eines falschen Schiffs geht, nimmt die USS Alhambra und die das gesamte Schiff für eine Besatzung hält, die Cerritos in einem Paralleluniversum betreibt.
So. Die halt alle irgendwie ähnlich aussehen, aber doch irgendwie ganz anders.
Ja. Mich kennt hier keiner mehr. Captain, was ist los? Also mir hat diese Alhambra Cerritos Crew schon sehr, sehr gut gefallen. Ne? Also alle waren zu erkennen, aber alle waren irgendwie anders. Großartig.
Ja, fand ich auch sehr witzig. Ist das irgendeine Anspielung auf irgendwas?
Also das ist natürlich eine Anspielung. Das ist eine Anspielung auf die TNG-Episode Remember Me.
Aha, was war denn das?
Das Experiment. Mhm. Da ist Beverly Crusher in so einem kleinen Paralleluniversum. Aha. Und alle Menschen, die sie kennt, verschwinden mit der Zeit aus ihrer Existenz.
Und werden anders?
Ja, zumindest kennt sie keiner mehr quasi dann irgendwann.
Hm. Strange, okay. Ansonsten hat es ja so ein bisschen was von Mirror Universe gehabt, aber es waren ja alles dieselben Menschen, die einfach nur anders aussahen.
Genau.
Ne?
Genau. Ja. Nach diesen drei Beispielen ist Klar schon verzweifelt. Er wollte von Bäumler doch eigentlich hören, dass die Brückencrew aus unfehlbaren Helden besteht. Also klar ist, wie viele Star Trek-Fans, wenn sie Discovery oder Picard gucken, würde ich sagen.
Böse.
Aber Bäumler gibt halt noch mehr Beispiele dafür, dass das wirklich nicht stimmt. Ne? Fragt dann, wusste Picard von den Borg?
Hm? Ja.
Anspielung auf?
Na? Och, wie hieß denn diese Folge? Aber auf jeden Fall, die haben wir ja auch schon besprochen. Auf jeden Fall die Folge, in der Q, Captain Picard und die Enterprise durchs Weltall schubst und die das erste Mal die Borg sehen, was natürlich möglich, also was als der First Contact mit den Borg angesehen wird und möglicherweise der Grund, warum sie später, ja, also durch Raum und Zeit, ne, warum sie später dann auch quasi auftauchen.
Ja, vor allen Dingen durch Raum, ne? Ich glaube, es ist nicht Raum und Zeit.
Es ist
Raum. Q-Hu.
Ah ja, genau, ja, klar, Q-Hu.
Auf Deutsch Zeitsprung mit Q. Und es werden auch immer Debatten darüber geführt.
Es ist nicht Zeit und die Folge heißt Zeitsprung mit Q.
Ja, das war halt wieder Unsinn. Ne? Also die deutsche Übersetzung war wieder Unsinn.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich nicht Zeit. Ne? Also es ist einfach nur irgendwie sehr, sehr weit weg und dann dauert es halt irgendwie einen Moment, bis die Borg, nachdem sie dann gecheckt haben, dass da vielleicht noch irgendwelche interessanten Spezies sind, dann da sind, wo die Enterprise D ist, ja.
Er hat wahrscheinlich wieder irgendein deutscher Regisseur nicht verstanden, was Lichtjahre sind. Oder jemand, der die Folgentitel gemacht hat. Aber da gibt es ja immer noch Debatten drüber. Ne? Also Picard hat ja offensichtlich nichts über die Borg gewusst. Ne?
Ja.
Aber wir hören ja ein paar Folgen vorher damals in TNG noch, dass Worf erzählt, dass auf irgendwelchen Außenpostenplaneten irgendwas zerstört worden wäre.
Ja, so. Ja, da haben wir auch damals drüber gesprochen, ne? Was genau. Ob Picard jetzt wirklich oder Q schuld ist, dass die Borg überhaupt angezogen wurden quasi von der Existenz der
Menschen. Ich meine, in Voyager wird auch thematisiert, dass die Eltern von Seven of Nine, also die Hansons quasi, ja, ne? Die Hansons, Bob, die wussten 15 Jahre vorher auf jeden Fall von den Borg. Entschuldigung. Die Hansons
dieser
sagt,
Urwurm wurde ihnen präsentiert.
Ja, genau. Das war die erste Frage, die er stellt. Die zweite Frage, die Bäumler stellt, hat Kirk jetzt über diese Riesenspock auf Phylos gesprochen? Das ist ein Verweis auf eine Folge der Animationsserie The Infinite Vulcan. Und dieser Riesenspock war tatsächlich ein riesiger Spock-Klon namens Spock 2.
Wie kreativ.
Sehr gut, ne? Dritte Bemerkung. Wusste Dr. Crusher von dem Geist in der Laterne vom schottischen Planeten?
Schöne Folge.
Ja, da, erinnerst du dich?
Ja, verliebt sie sich in so einen langhaarigen Guy, mit dem sie dann quasi, also auch mit großem Abschiedsschmerz die Enterprise verlässt und dann einzieht in dieses schottische Haus und genau, mit ihm irgendwie so ein Leben führt. Aber das irgendwie weiß, oder? Woher weiß ich es nicht? Ach, wie war denn das noch gleich? Also sie verliebt sich auf jeden Fall unsterblich und wird aber hinterher irgendwie von Picard gerettet, der natürlich misstrauisch war die ganze Zeit.
Die Folge habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das war siebte Staffel TNG. 14. Folge, die heißt ja. Sub Rosa. Auf Deutsch heißt sie Ronin.
Genau, so heißt, ach, so heißt, so heißt er auch. Titel. Ja. So heißt der Typ auch, meine ich, ja. Und die war ein bisschen spooky.
Ich kann mich null erinnern. Ich sehe gerade Bilder. Ist ja wirklich so ein Flaschengeist.
Aber ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr so ganz zusammen. Aber ich meine, das wäre irgendwie. War das so, dass sie es nicht wusste oder wusste sie hinterher schon, aber sie hat es in Kauf genommen, weil sie den Typen so hot fand? Weiß ich nicht mehr.
Keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken irgendwann.
Ja, die ganze 7. Staffel, steht auf jeden Fall nochmal an.
Ja. Bäumler will damit auf jeden Fall zeigen, ganz, ganz oft wissen die Brückenoffiziere auch nicht so richtig, was sie tun. Aber, und dann macht er eine Wendung, er findet das auch in Ordnung. Mhm. Denn immerhin, sagt er, haben sie es in der Sternflotte mit The Unknown zu tun. Mhm. Die fliegen irgendwo hin, wissen überhaupt nicht, was da kommt und dementsprechend muss man auch nicht immer wissen, was da zu tun ist. Aber er garantiert, dass die Brückencrew immer das Beste will. Ne? Mhm. Und deswegen sagt er, was du hier machst, das ist eine Hexenjagd, das ist eine Farce, das ist ein völlig falsches Verfahren und er endet mit Drumhead. Als Mic-Drop-Moment.
Drumhead ist doch auch eine Folge, oder?
Ja, die haben wir besprochen. Das war diese wunderbare Folge, in der Picard die Rede hält, dass auf diesen halb romulanischen
Hexenjagdprozess. Genau. So. Also ich wusste, dass es ein Verweis ist, den ich kennen muss, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ja, richtig.
Es war eine der Folgen, die mich tatsächlich bei unseren Episodenbesprechungen am meisten überrascht hat, weil ich sie nicht mehr so stark auf dem Schirm hatte und die war fast die beste Episode, die wir jemals besprochen haben.
Ja, die ist richtig gut, ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und jetzt ist klar endgültig verwirrt. Und er sagt, ja, das ist doch kein Verfahren hier. Wie kommst du denn da drauf? Das ist eine Party. Und er schaltet das Licht an und sie sind in einem hochdekorierten Partyraum. Sie feiern nämlich die Rettung von Klar von den Romulanern. Klar war nämlich selbst der Inhalt des Pakets. Mhm. So. Das geheime Paket, das Außerirdische enthält quasi.
Ja.
Ist so ein bisschen auch wieder ein Verweis auf eine TNG-Episode. The Emissary, Klingonenbegegnung. Da wird Worfs ehemalige Freundin, Kalia heißt sie, glaube ich, die wird da in so einem Stasis-Paket quasi rausgebracht. Sah genauso aus.
Mhm. Ja. Kann ich mich nicht erinnern.
Ja, als klar das dann sagt, wird Mariner sauer. Ne? Und sagt, pass mal auf, hier sieht alles nach Gericht aus. Ne? So, hier alles gruselige Gerichtssaal. Rutherford sagt dann auch, ja, aber das ist, ne, sagt er nochmal, das sieht ja aus wie Gerichtssaal 101. Ne? Und das alles wirkt wie ein Prozess. Und was denn eigentlich mit den Higher Decks da vorne, die sind in diesem Strahl da, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Oh ja. Und der sagt dann, ja, das ist der Strahl der Ehre oder was.
Ne? Ja, genau, so whatever.
Genau, klar sagt dann auch nochmal, das ist der schönste, eines der schönsten Veranstaltungen Silos auf unserem Planeten und hier habe ich sogar meine Hochzeit gefeiert. Ne?
Ja, und wer ist der Typ da über dir, dieser dunkle, genau, fiese Dark Guy?
Ja. Wer ist denn dieser Richter, genau?
Ja.
Und klar sagt auch nur, ja, den kenne ich nicht. Und der sagt, ja, ich bin auch nur hier, weil wir gleich den 100. Geburtstag meiner Tochter hier feiern.
Ich dekoriere gleich alles hier.
Völlig, auch eine völlig absurde Situation. Ja, in dem Moment wird es noch absurder. Es bestritt ein Mitarbeiter den Raum und informiert klar darüber, dass seine Zeit im Raum vorbei ist.
Er hat nämlich nur für 22 Minuten bezahlt.
Genau. Der wollte nämlich eigentlich noch irgendwas in einen Geschichtsstein ätzen. Ne? Und der Angestellte sagt nur, nein, kein Ätzen mehr, 22 Minuten, müsst jetzt gehen. Ne?
War die Folge eigentlich zu diesem Zeitpunkt genau 22 Minuten alt, habe ich mich hinterher gefragt.
Ziemlich genau,
ja?
Ziemlich genau. Ja.
Geil.
Ja. Ja, also Freeman und die Brückenbesetzung werden quasi wieder runtergelassen und Mariner und Klar streiten weiter. Ne? Also Mariner fragt, warum es auf dieser Party so viele seltsame Ereignisse gab und Klar beschwert sich, dass sie seine Party ruiniert hat.
Ja, genau.
But the eels! You ruined my party!
What about the eels? Ja, wir werden keine Antwort darauf bekommen.
Nein. Ja, Epilog. Die Ensigns werden auf der Cerritos zwar ein bisschen getadelt dafür, dass sie sich auf einer harmlosen Party fast haben umbringen lassen, aber Freeman lobt auch das Einstehen für die Crew und für die Föderation.
War ja auch eine ordentliche Rede von Bäumler, kann man ja schon mal sagen. Ne?
Genau.
Ja.
Und deswegen sagt sie jetzt auch, ab jetzt muss hier alles transparent laufen. Cerritos steht ab jetzt für Klarheit. Ne? Mhm. So. Clarity.
Yeah.
Und dann fangen die vier Ensigns natürlich sofort an, Fragen zu allem stehen, was gerade passiert ist, zu stellen.
Ja.
Ne? So. Ja, unter anderem, warum habt ihr nicht einfach die Vulkanier gefragt? Warum mussten wir denn diesen Warbird klauen? Ne? Aber leider alles geheim. Schade.
Ja, es wird lästig, wird ganz schnell lästig. Also man merkt sofort so irgendwie, vielleicht doch keinen Bock auf diese Clarity-Nummer so, ne?
Genau. Und dann schmeißt Freeman sie raus.
Ja, und sagt, ja, oh, sorry, alles classified, ja. Ja.
Mariner ist aber damit happy, ne? Die sagt, mehr zu wissen heißt mehr Arbeit.
Hm. Und mehr Verantwortung oder so ein Scheiß, ja.
Und Bäumler tut natürlich so, als hätte er immer Bescheid gewusst. Ah, ich wusste immer, dass das eine Party ist. Ne? You wish, Bäumler, auf jeden Fall.
Ja, so reagieren ja auch die anderen.
Während sie reden, erscheint dann Q vor ihnen und fordert sie zu einem Duell heraus. Melvin hat aber keinen Bock und sagt, ja komm, geh Picard belästigen. Ne?
Ja.
Wir sind keine Franzosen. Hör auf, uns Französisch anzusprechen. Ne? Q sagt nur, ja, Picard ist aber so langweilig, der zitiert ständig Shakespeare und will Wein herstellen und sowas. Ne? So.
Ach, schön.
Selbst in diesem kleinen Q-Auftritt haben wir schon wieder Verweise drin.
Hm.
Ne? Mehrere, würde ich sagen. Erstmal sagt er, ich fordere dich zu einem Duell heraus. Das ist aber eigentlich kein Q-Spruch, sondern der Spruch von Trelane aus der TOS-Episode The Choir of Gothos, tödliche Spieler auf Gothos.
Mhm.
Trelane ist im Prinzip genau wie Q.
Ach.
Und in B-Kanon wird er auch nachher irgendwie ins Q-Kontinuum geschrieben. Als Gene Roddenberry Q zum ersten Mal entworfen hat, haben viele TNG-Autoren auch gesagt, ey, kann man nicht machen, das ist ja wie Trelane und das würden die Leute nicht akzeptieren, dass es jetzt plötzlich einen zweiten Trelane gibt.
Mhm.
So. Ne? Also es hat eine gewisse Geschichte, dass Q hier quasi Trelane spricht.
Ich verstehe.
So. ja. Dann Qs Verweis darauf, dass Picard immer Shakespeare zitiert. Ist in Bezug auf Q vor allen Dingen die Folge Hide in Q, da geht es um Hamlet. Ne?
Mhm.
Die heißt auf Deutsch Rikers Versuchung. Und die Frage ist natürlich, warum Q sagt, dass Picard die ganze Zeit Wein macht, weil eigentlich müsste er jetzt gerade 2380 noch keinen Wein machen. Da müsste eigentlich noch einer in der Sternenflotte sein und sicherlich nicht Wein auf der Enterprise produzieren.
Aber gab es nicht auch eine Q-Folge, wo er zu Hause ist? Oder wo er ihn nach Hause beamt oder so? Also auf seinen Weingut?
Gestern, heute Morgen kommt doch auch Q vor, ne? Also im Finale.
Ja.
Dementsprechend da sieht er diese alternative Zukunft.
Ja. Ob das eine Anspielung ist?
I don't know.
Me neither.
Anspielung ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, den wir jetzt im Fazit vielleicht nochmal aufnehmen können. Und du bist dran mit dem Fazit.
Echt schon wieder?
Vorgestern habe ich es gemacht, glaube ich.
Echt? Ja, ist auch egal. Was ein Ritt.
Ja, allerdings.
Was ein Ritt. Also du siehst mich tatsächlich wirklich begeistert von dieser Folge, weil sie so viel Spaß gemacht hat, nicht nur durch die ganzen Anspielungen und dadurch, dass ich endlich Anspielungen mal sofort verstanden habe. Natürlich auch durch den Gastauftritt von Q, das war toll, aber vor allen Dingen einfach durch diese wahnsinnig toll erzählte Geschichte und mit so vielen wirklich witzigen Momenten. Also ich habe gar nicht so fürchterlich viel zu sagen über diese Folge, weil ich sie einfach großartig fand. Ich fand die richtig, richtig, richtig gut. Also ich weiß nicht, ob wir gleich noch zu diesem Ranking kommen, aber Also unter den Top 3 ist sie bestimmt, wenn wir ein Ranking machen würden. Also vielleicht ist es auch die beste, die ich bisher gesehen habe. Da müsste ich mir dann nochmal Gedanken drüber machen. Ich habe wirklich von vorne bis hinten Spaß gehabt. Es war eine Star Trek-ige Story. Es wurde am Ende nochmal quasi ein Loblied auf das Entdecken und den Kern von Star Trek gehalten von Bäumler, das mir sehr gut gefallen hat. Und alles in allem fand ich diese Folge wirklich großartig. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt und ja, Punkt. Also ich fand es echt richtig nice.
Als ich es zum ersten Mal gesehen habe,
ja,
war ich etwas müde, ne? Weil ich ja gerade direkt nach der Arbeit habe ich das gemacht und ich hatte richtig Bock, aber wenn ich so relativ lange gearbeitet habe, dann bin ich auch schon mal ein bisschen müde. Dann gönne ich mir teilweise auch so einen kleinen Nachmittagsschlaf. So. Und das hätte ich vielleicht besser vor dieser Folge gemacht. Mhm. Ne? Weil ich bei dieser Folge echt nicht hinterhergekommen bin. Mhm. Und ich dann zeitweise das Gefühl hatte, ey, jetzt machen sie aber nur noch Anspielung an Anspielung und vergessen dabei eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ne? Als ich die dann zum zweiten Mal gesehen habe und dann auch aufbereitet habe für diese, unsere Folge hier,
ja,
ne, habe ich gemerkt, dass es einfach auch eine ziemlich gute Geschichte ist. Natürlich gibt es da ein paar absurde Elemente drin, ja, in dieser Geschichte, ne, weil einfach wir hier verschiedene Perspektiven immer nur einnehmen, die ja teilweise auch selber nicht kohärent sind.
Ja.
Ne? Denke Rutherford, ne, der im Prinzip die ganze Zeit nur zwischen kurzen Wachphasen und langen Komaphasen hin und her schwankt.
Ja.
Aber das hat ja alles Hand und Fuß irgendwie, was da erzählt wird.
Also bis auf die Gorn.
Bis auf die Gorn-Hochzeit. Genau. Ne? Die macht irgendwie keinen Sinn mehr.
Aber der Rest ist halt einfach eine klassische Star Trek-Story. Ne? Das ist einfach irgendwie, wir haben irgendeine komische Mission, müssen dafür ein vulkanisches Shuttle klauen, mit dem wir dann Warbird klauen, mit dem wir dann irgendwie unerkannt in die neutrale Zone fliegen können, bla bla bla. Also das sind ja alles Geschichten, oder ja, die wir so oder so ähnlich schon mal erlebt haben. So, ne? Das ist eine klassische, genau, Star Trek-Story.
Mit der Essenz, dass eben die Ensigns nicht genau wissen, was da passiert. Und das ist ja quasi die Gesamtstory von Lower Decks. Das, ja, heißt, hier wird so viel zusammengefasst, was Lower Decks eigentlich sagen muss. Und als ich die dann beim zweiten Mal richtig kapiert habe, diese Folge, hat es mir auch unfassbar gut gefallen. Und ich würde auch sagen, auf jeden Fall unter den Top 3 Folgen von Lower Decks bis jetzt. Ich würde ja auch weiterhin sagen, Envoys ist eine unglaublich gute Folge, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber hier sind wir einfach nochmal ein Stück weiter und Lower Decks kann sich ein bisschen mehr leisten. Also ich glaube, diese Folge hättest du nicht als erste oder zweite Folge zeigen dürfen.
Ja.
Dann hätten alle gesagt, nee, den Scheiß gucke ich mir nicht mehr an, weil das ist zu abgedreht. So,
ne? Ja, genau. Und das ist halt irgendwie so ein Anspielungs-Gedroppe. So, ne?
Aber zu diesem späten Zeitpunkt dieser ersten Staffel,
ja,
wo die Figuren eingeführt sind und man im Endeffekt jetzt ein bisschen mit diesen Figuren arbeiten kann, war das eine fast perfekte Folge, das muss man schon sagen, die vor allen Dingen eben jetzt gar nicht A, B oder C Story hat, sondern, ja, einfach in sich eine kohärente Story erzählt. Und das finde ich super, einfach super.
Ja.
Hat mir richtig gut gefallen. Daumen hoch, bitte weitermachen. Ich freue mich, dass wir noch zwei Folgen haben. Und es ist fast schade, dass wir nur noch zwei Folgen haben.
Aber total, dann
kommt ja Discovery.
Ja. Ja, ich finde es auch, also das ist so, du hast recht, ne? Das ist keine erste und das ist auch vielleicht keine dritte Folge, so, aber das ist so, nachdem wir mal kurz eingeknickt sind vor zwei Folgen, habe ich jetzt so das Gefühl, wir sind wirklich auf dem Höhepunkt des Schaffens hier, und ich hoffe, dass er noch so ein bisschen andauert. Und es hat einfach auf so vielen Ebenen total viel Spaß gemacht. Und wer hätte gedacht, dass ich das mal über eine Animated Star Trek Series sagen werde? Also es hat ganz wirklich, ja, cool, ziemlich cool.
Und jetzt bleibt noch eins. Wir wollen gerne von euch wissen, wie ihr das denn jetzt fandet. Vielleicht sagt ja auch jemand von euch, nee, das war mir jetzt wirklich zu abgedreht. Diese Folge war wirklich dann die schwächste irgendwie, weil zu viele Anspielungen. Vielleicht stimmt ihr aber auch uns zu und sagt, das ist jetzt wirklich hier Peak Lower Decks, mit ein, zwei Folgen vielleicht dazu, die, ja, auch an der richtigen Stelle dann waren. Ich glaube, wir haben es ja auf jeden Fall mit einer sehr, sehr tollen Staffel zu tun. So viel können wir schon fast sagen, ja, vor den letzten beiden Folgen. Weil es natürlich auch jetzt keine großen Verlustmöglichkeiten mehr gibt. Ne? Weil es wird hier keine durchgängige Story erzählt. Wir haben ja schon 8 Folgen gesehen, bei, ja, denen kein so richtiger Stinker dabei war, so, ne? Und das haben wir in der ersten Staffel von Star Trek eigentlich nie so gehabt.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist fast historisch quasi, ne? Dass eine erste Staffel von Star Trek wirklich durchgängig so gut funktioniert, ne? Mit Schwankungen, aber ich finde, diese Folge ist halt auch ein Stück weit der Beweis dafür, dass das Konzept aufgeht. So, also das, was sie aufgebaut haben, wie du es ja eben schon so schön gesagt hast. Ne? Wir kennen jetzt die Figuren, wir sind da echt schon zu Hause und hier haben sie nochmal alle ihre Stärke aus oder ihre Stärken ausspielen können. Ne? Alle gemein. Also vielleicht ist Mariner am Ende so ein bisschen zu kurz gekommen. Also war keine Mariner-Folge, aber da hatten wir ja andere durchaus, wo sie das na, eigentlich schon die letzte im Prinzip war ja schon eine starke Mariner-Folge. Aber es war eine schöne Crew-Folge. So, es war
absolut.
Ja, und ja. Ich find's tatsächlich irgendwie cool, dass diese erste Staffel das so gut hinbekommt. I like. Achso, aber ja. Du wolltest eigentlich einleiten darauf,
dass... Genau, ich versuche es einfach nochmal zu triggern.
Ja,
ja. Hey, gebt uns doch Feedback zum Beispiel da, wo wir jetzt gleich euch Möglichkeiten anbieten durch fremde Stimmen.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und auf die nächste Folge Star Trek Lower Decks. Yay!
Bei der wir übrigens noch nicht wissen, wie sie heißt. Ich habe gerade eben mal nachgeguckt, wir wissen es noch nicht.
Aber sie wird kommen und vermutlich in der nächsten Woche und wir werden sie besprechen. Und ihr werdet dabei sein, wenn ihr denn mögt.
Genau. Und denkt dran, in 2 Wochen ist Discovery Time. Das heißt, wer jetzt noch einen Rewatch machen möchte, der sollte jetzt langsam mal anfangen.
Langsam wird es knapp. Ja, wird eng, Freunde, wird eng. Ah, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja,
ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Yes. Yes.
Sebastian, wir haben 0.17 Uhr.
Es ist Zeit fürs Bett.
Yes, würde ich auch sagen. Gute Nacht, mein Lieber.
Wir hören
uns nächste Woche.
Das tun wir. Euch eine schöne Zeit, was immer ihr tut. Und bis zu unserer nächsten Folge. Tschüss.
Tschö.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.